Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe der KulturpessimistInnen. Ich begrüße meinen Co-Piloten im Raumschiff, den Erik.
Moin moin.
Und an den Empfangsgeräten die Lieutenant Uhura der Podcast-Szene, Becky.
Buongiorno.
Und ich bin euer Fearless Captain und Connoisseur Christopher. Hallo.
Schön, dass wir zusammengekommen sind, Leute. Es geht heute rund. Also in alle Richtungen und Himmelsrichtungen.
Ja, Orbit.
Und es geht richtig rund.
Bis zum Mars.
Aber bevor wir zum Mars gehen, gehen wir doch lieber zu Feedbacki.
Ja, Leute, ihr habt gar nicht so viel Feedback geschickt wie sonst. Also,
es gab ja auch nicht so viele Themen wie sonst.
Ja, oh, das ist ein guter Punkt. Wir haben das erste Mal nur über ein Thema gesprochen. Da können die natürlich nicht so viel feedbacken. Sehr
ist
guter
ja auch
Punkt.
Sommer.
Ja.
K-L-U-K. Ich bin
liebe
so
Liebe Hörende, ihr merkt, Christopher hat ein Herz für euch und verteidigt euch hier bis aufs Blut.
Ich habe nur gerne recht.
Aber es gab ein Feedback zu unserem Thema. Nein, machen wir anders. Es gab ein allgemeines Feedback, nämlich der liebe Johannes, et ohne Kuh, von Plötzlich Pirat in Neu Tapfere Tacker Hacker.
Nach oben.
Und ja, und noch viele andere. Aber in seiner Rolle als Podcaster bei Tapfere Tacker Hacker haben wir letztes Mal in den Outtakes über ihn gesprochen. Das hat er sich angehört und kommentiert und hat dabei den niedlichsten Tippfehler aller Zeiten eingebaut, beziehungsweise Autokorrektur, die wir auch für ein Rebranding nutzen könnten, falls wir mal mit unserem Namen nicht mehr so zufrieden sein sollten. Er schrieb nämlich, ich habe tatsächlich die Outtakes bei den Kulturheidelbeeren gehört und mich sehr gefreut. Also, ab jetzt dürft ihr uns auch gerne als die Kulturheidelbeeren ansprechen. Wir würden darauf reagieren, wenn es passiert. Also wir sind okay mit diesem Spitznamen.
Ja, wir sind nicht die Gummibären, sondern die Kulturheidelbeeren. Kulturheidelbeeren hüpfen hier und dort. Lässt sich leider nicht so gut singen, aber ist schon in Ordnung.
Nennen wir uns dann auf Twitter auch Kultbeere um? Ed Kultbeere.
Ed Kultbär. Der Kultbär.
Ja, und da finde ich jetzt keine gute Überleitung, denn mit Bären hatte das rein gar nichts zu tun. Wir haben ja letztes Mal über Dead Endia gesprochen, beziehungsweise Dead End Paranormal Park, die Serie. Und da hat der liebe, also ich vermute, es war Mario vom Account des Track 26 Podcasts, der ein Neon Genesis Evangelion Podcast ist. Sagt man das so oder sagt man Evangelion?
Das musst du,
du bist hier der das geguckt hat von uns.
Ja, aber die sagen ja nicht dort, herzlich willkommen zu Neo Genesis Evangelion. Ich okay. Glaube, es ist mit G und nicht mit
also
G.
Also es ist ein NGE-Podcast.
Ja.
Und er hat sich geäußert zu, ich glaube, einer Theorie, die Christopher aufgestellt hatte, als es darum ging, wie es in Zukunft mit der Serie weitergehen könnte. Christopher, du siehst ja seinen Kommentar auch gerade vor dir. Besprich den doch mal bitte kurz für uns.
Ja, wenn ich mich recht daran erinnere, hatte ich sowas gesagt wie, na, die Engel bei Dead End müssen ja nicht aussehen, wie wir uns so die klassischen Engel der Putten Kunst darstellen oder vorstellen, sondern es können ja auch quasi biblisch akkurate Engel sein. Und dann hatte ich mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, so wie in Neon Genesis Evangelion, wo ja auch Engel als Gegner vorkommen und die sehen halt nicht aus wie Engel in unserem Sinne, sondern wie sie halt in der Bibel beschrieben wurden. Und da konnte ich mir natürlich denken, dass wenn ich was über Neon Genesis Evangelion sage, erstens falsch liege und zweitens Marion auf den Plan rufe. Mario, ohne N. Marion Genesis Evangelion. er meinte dazu, dass die Engel nicht ganz eins zu eins auf biblischen Beschreibungen beruhen.
Also die in NGE jetzt.
Die in NGE, aber sie sind ähnlich wird und es ist nah genug dran, deswegen wurde ich noch vor einer Strafe verschont. Aber also, ich vermute mal, es wird in meine Akte aufgenommen.
Ja, aber er erlaubt diese Äußerung.
Genau.
Vielen Dank, Mario. Damit, falls es doch Christiane war, die geschrieben hat von dem Account, vielen Dank, Christiane.
Wenn ihr NGE sagt, denke ich jetzt, das ist ein neuer Nils Bokelberg-Podcast, den Neon Genesis-Erfahrung.
Da spricht Nils nur mit Menschen, die er aus seiner Kindheit kennt.
Da spricht Nils nur mit Engeln.
Erik, du wolltest auch noch was, ein kleines Feedback geben zu unserem Thema Dead Endia bzw. Dead End Paranormal Park.
Ja, ein kleines Zubrot vielleicht, oder wie man dazu sagen möchte. Denn Jessie Gender, eine bekannte YouTuberin, die viel über Star Trek und Nerd-Themen Videos macht, hat ein Interview mit Hamish Steele, dem Erfinder von Dead Endia, also dem Comic, und der dann auch bei der Serie beteiligt war, zum Interview gehabt und hat da doch ziemlich lange und ausführlich mit ihm drüber geredet, über seine Hintergründe, über seine Antriebe zur Serie und auch über andere Themen. Sie schweifen dann so ein bisschen hin und her. Ja, und es ist ein sehr, finde ich, interessantes Gespräch, weil sie beide ihren Zugang zum Trans-Thema haben, weil sie ja trans sind. Also Jessie ist Transfrau und eben Hamish ist Transmann.
Ich glaube, der ist non-binary.
Non-binary?
Also, vielleicht ist es im Interview anders dargestellt, aber was ich jetzt von Twitter sehen konnte, ist da
aber die Pronomen. Aber sie sind auf alle beide trans.
Ja, okay, und haben, gut, darauf kann man sich einigen.
Und können dann beide über ihre Erfahrungen berichten über ihre Erfahrungen mit Ausgrenzung, mit ja, Transfeindlichkeit und was das so alles so mit sich bringt.
Ja, da so viel von der Feedbacky-Fraktion, und ihr dürft auch zum Thema der heutigen Sendung, in das wir jetzt gleich übergehen, uns gerne wieder euer Feedback schicken, auch wenn es vielleicht 8 Minuten dauern könnte, bis es bei uns ankommt und wir darauf antworten können. Es sind doch 8, oder?
Kommt drauf an, wie die Sterne stehen. Genau, worauf meine liebe Mitpodcasterin referenzieren möchte, ist, dass wir jetzt über For All Mankind sprechen und vor allem über die soeben abgeschlossene 3. Staffel. Bei unserem Aufnahmedatum ist gestern die finale Folge der 3. Staffel erschienen und wir nehmen das zum Anlass, darüber zu sprechen, werden wahrscheinlich auch so ein bisschen weiter ausholen, weil wir ja bisher nur im Jahresrückblick für 2021 darüber gesprochen haben, aber uns noch nicht intensiv mit der Serie auseinandergesetzt haben im Podcast. For All Mankind ist eine Alternative History Sci-Fi-Serie, die man auf Apple TV Plus sehen kann. Es geht darum, dass, die Serie beginnt damit, dass das Space Race zum Mond nicht von den Amerikanern gewonnen wird, sondern von den Russen. Also ein Russe, Alexei Leonov, landet als erster Mensch auf dem Mond. Und der Splitpoint ist sozusagen, also man nimmt ein Ereignis in der Geschichte, nämlich den Tod von Sergei Koroljew, der sozusagen der russische Werner von Braun war, und der ist vor diesem Mondprojekt an einer Herz-OP gestorben in quasi unserer Zeitlinie, und hier haben sie das umgedreht und gesagt, nee, der hat überlebt, konnte also weiter sein Wissen dort einfließen lassen, deswegen haben die Russen als erstes einen Menschen auf den Mond geschickt, und seitdem genau laufen halt die Zeitstränge zwischen uns und dieser Serie immer weiter auseinander. Ein großer Fokus der Serie dreht sich darum, wie Frauen immer mehr in die Raumfahrt mit einbezogen werden, weil dann die Russen auch weiter vorlegen und eine erste Frau auf den Mond schicken, was ja bis heute bei uns nicht passiert ist. Und deswegen das alte Mercury 13-Programm, was es tatsächlich gab, wo Frauen in der NASA als Astronautinnen ausgebildet werden sollen, wieder aufbelebt wurde. Und ja, und so die Serie jetzt, die quasi die Geschichte seit jetzt schon mehreren Jahrzehnten erzählt, immer mehr Frauenrollen in den Fokus rückt, und das einen großen Teil der Serie ausmacht, neben natürlich diesen alternativen Geschichten. Also dass bestimmte historische Ereignisse, die wir aus unserer Welt kennen, genommen werden und vielleicht an andere Stellen gesetzt werden, wie das Apollo-Soyuz-Testprogramm, was dort ein paar Jahrzehnte später stattfindet, oder dass komplett neue Geschichtslinien erfunden werden, zum Beispiel, dass es eine Präsidentin in den 90ern gibt, ohne jetzt da viel vorwegzunehmen. Und wir alle drei haben die Serie, glaube ich, letztes Jahr entdeckt, obwohl sie ja schon 2 Staffeln lief. Also letztes Jahr, glaube ich, Becky und ich hatten das entdeckt, als die 2. Staffel schon fertig war.
Genau, das war ja eine der Startserien, als Apple TV Plus an den Start gegangen ist. Und irgendwie, da hatte man, also wir hatten nicht gleich von Anfang an uns irgendwie so mit dem Streaming-Service beschäftigt. Das kam dann erst irgendwie später, als die ersten richtig guten Reviews zu Sachen von da kamen und dass man sich dann da mehr Dinge angeguckt hat. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, in unserem letzten Jahresrückblick kamen schon sehr viele Apple TV Plus-Serien insgesamt vor. Und das hier ist eben eine davon, mit der wir uns letztes Jahr angefangen haben zu beschäftigen.
Genau, und da wäre jetzt einfach mal meine erste Frage, vielleicht an den Erik, der hat jetzt noch gar nicht zu dem Thema gesagt. Erik, wie war denn dein Eindruck von der Serie? Wie ist dein genereller Vibe?
Ja, ich glaube, zum generellen Vibe muss ich mich gar nicht mehr so groß ausbreiten, weil wir hatten ja, wie gesagt, du hattest das letztes Jahr irgendwann als Kulturpick mitgebracht und dann habe ich es eine Folge später nochmal als Kulturpick aufgegriffen und ja, deswegen beschränke ich mich eher in meiner Betrachtung mehr auf die aktuelle Staffel. Mhm. Ja, ich finde, sie erzählen gut weiter, was sie schon in der ersten beiden Staffeln gemacht haben und bringen ein paar Kritikpunkte, die ich doch auch schon geäußert hatte, mit dem von wegen, ja, manche Sachen sind schon ein bisschen vorhersehbar gewesen oder konventionell erzählt, so mit von wegen, da fährt die Kamera dann so und so hin, da muss ja dann das passieren oder dass die Handlungsstränge, gerade in der ersten Staffel fandest du halt schon ein bisschen, da passiert A und B und in vielen Serien passiert, wenn A und B passiert, dann C und dass sie das dann auch oft so gemacht haben. Also es waren jetzt wenig Subversionen, würde ich sagen, in der ersten Staffel noch drin und das haben sie aber jetzt weniger. Also sie trauen sich mehr, würde ich sagen. Sie machen auch mal ein bisschen was, was subversiv ist und ich finde auch interessant, dass sie in der aktuellen Staffel jetzt noch mehr mit Zeitsprüngen arbeiten. Also bisher war es, wenn ich mich recht erinnere, die erste und zweite Staffel doch eher zusammenhängend erzählt und die Zeitsprünge waren zwischen den Staffeln und jetzt haben wir wirklich auch Zeitsprünge in der Staffel.
Wo das stimmt so nicht ganz.
Nee?
Es gab auch einen Zeitsprung in der ersten Staffel zwischen der ersten Landung der Amerikaner auf dem Mond. Also mit Apollo 11, glaube ich, war es dann doch tatsächlich. Oder Apollo 12. Als sie die erste Basis gelandet haben, hier die Jamestown-Basis.
Stimmt, da war auch so mehrere Jahre, glaube ich.
Ja, ich glaube so.
Oder Monate, aber
das war so 6 Monate oder so.
Aber wir können uns darauf einigen, dass sie sich noch mehr dem Thema committed haben in dieser Staffel, die Zeiten zu erzählen, die sie wirklich erzählen wollen und nicht sich gezwungen fühlen, zusammenhängende Linie über die ganze Staffel zu erzählen. So.
Sie erzählen mehr, also in der ersten Staffel hatten sie vielleicht dann den einen Zeitsprung wirklich um zu überspringen, weil da nicht so viel passiert. Aber ich habe so das Gefühl, dass sie in dieser Staffel auch zum Teil Sachen übersprungen haben, um sie bewusst als Fragezeichen zu lassen. Was ist da passiert? Also da kommen wir vielleicht dann später nochmal detaillierter drauf, finde ich, einen Handlungsstrang mit Marco Mattison, wo ich es sehr geschickt finde, dass sie das überspringen. Mhm. Wo man die ganze Zeit am Rätseln ist, hat sie es gemacht oder hat sie es nicht gemacht?
Mhm. Ja.
Rebecca, wie ist dein Eindruck? Jetzt auch vielleicht speziell von der dritten Staffel.
Ich hau jetzt einen raus. Ich glaube, also ich muss natürlich noch ein bisschen sacken lassen und so. Es war jetzt erst gestern. Aber ich glaube, das ist eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe viele gesehen. Also wirklich, ich bin extrem begeistert, auch von der Entwicklung, die das nimmt. Also wahrscheinlich würde ich behaupten, die dritte ist meine Lieblingsstaffel, die von den bisherigen Staffeln. Ich habe das Gefühl, dass diese Serie für mich so ein bisschen wird, was für andere Leute vielleicht so Breaking Bad oder Sopranos oder Lost oder vielleicht auch Game of Thrones war. Also so die eine Serie, auf die man sich immer wieder zurückbeziehen wird, wenn man andere Serien später damit vergleichen wird. Also sei es das Storytelling, sei es, wie bestimmte Dinge gezeigt und gedreht werden, sei es, wie mit Diversität umgegangen wird in der Serie. So, also es hat einfach so viele Punkte, die ich so gut gemacht finde und wo ich auch finde, dass sie sich quasi immer weiterentwickeln, dass ich einfach nur darauf hoffen kann, dass das so bleibt und ich wirklich darin eine meiner Lieblingsserien aller Zeiten gefunden habe. Ich kann gerade gar nicht mehr fassen, dass ich das letztes Jahr nur auf Platz 8 oder 9 meiner Serienlisten hatte, die zweite Staffel. Ich kann schon mal spoilern, die dritte wird in diesem Jahr wahrscheinlich höher in meinem Ranking landen, was ihr meiner Begeisterung hier entnehmen könnt. Ich elaboriere gerne später noch, was ich alles so fantastisch finde. Christopher, wie ist mit dir?
Ja, wahrscheinlich so weit wie du würde ich nicht gehen. Dazu ist sie mir ein bisschen zu, das klingt jetzt böse, aber effekthascherisch an manchen Stellen.
Ich dachte, du sagst kitschig.
Ja, kann kitsch sein. Ich finde, dieser Grey's Anatomy-Faktor.
Den bringen wir erst später ein, bitte.
Ja, ich erzähle auch gar nicht viel drüber. Ich will nur sagen, dieser Grey's Anatomy-Faktor stört mich an manchen Stellen dann doch. Aber generell bin ich großer Fan. Ich meine, ich habe ja auch meinen Fair Share auf solchen historischen Space-Serien gesehen, also irgendwie Astronaut Wives Club und The Right Stuff und also diese ganzen auch Dokumentationen über das Space Race hat man natürlich gesehen.
Hat man, wenn man Space-Nerd ist wie
genau.
Du.
Genau. Und ich fand da halt am Anfang der ersten Staffel dachte ich ja, okay, das ist jetzt hier so ein bisschen Space Race erzählt aus einer quasi mit anderen Vorzeichen und dann gedacht, ja, okay, das kann vielleicht ganz nett sein, aber im Grunde waren es ja dann doch viele der gleichen Beats am Anfang, die man schon kannte, nur mit vielleicht anderen Figuren. Und ich finde, gerade zur zweiten, dritten Staffel hat sie sich dann doch aus diesem ja etwas angemufften Duktus gemausert und ist jetzt eine Serie, die wirklich auf eigenen Füßen steht und auch wirklich viele Ideen mitbringt und auch immer weiter quasi den ausgetretenen Pfad verlässt, weil wir im Grunde, ja, da kann ich, erzähl später noch zu was, aber wir sind quasi jetzt am Ende der dritten Staffel, ich glaube so am Ende von dem, wie weit auch, sag ich mal, die menschliche Vorstellungskraft, was Weltraumerkundung geht, so reicht. Also das ist so, wir hatten es ja schon gesagt, es geht jetzt in der dritten Staffel um Mars. Ich glaube, viel weiter hat noch niemand so wirklich sich das überlegt, wie das funktionieren könnte. Und jetzt bin ich halt auch wirklich gespannt, wie es hier weitergeht. Also auch noch nach drei Staffeln machen die hier wirklich einfach viel neu. Und ich finde, wirklich der Kern dieser Serie ist, dass sie sich im Grunde immer fast neu erfindet und neu erfinden muss und dadurch wahrscheinlich auch noch sehr viele Staffeln produzieren kann, weil sie weder an einen Handlungsort noch an bestimmte Figuren gebunden ist, sondern sich einfach einem Thema verschrieben hat.
Ich würde vielleicht noch zum Anfang davor schicken, dass wir jetzt zu einem interessanten Zeitpunkt über die Serie sprechen. Weil ich habe, bevor ihr das in das Pad geschrieben habt, noch gar nicht gewusst, dass 6 Staffeln geplant sind.
Sind nicht. Eine weitere ist verkündet bisher.
Du hast nur hier reingeschrieben, was und 3 Staffeln, Rebecca.
Was ich mir wünschen würde.
Ach so, okay.
Ach so, ich hatte es jetzt so verstanden, dass 6 Staffeln geplant sind und dann wären wir in der Mitte drin.
Nein, nein, das ist was, also mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass es noch genau 3 Staffeln geben würde.
Aber ich würde mal sagen, so ganz unwahrscheinlich sind die 6 Staffeln nicht.
Vielleicht sogar 7, vielleicht gehen sie auch noch eine Staffel weiter in die Zukunft, als wir aktuell
sind.
Ja,
aber da sind wir jetzt schon am Ende der Diskussion angelangt. Aber Erik, du wolltest jetzt noch was drüber sagen?
Okay, aber ich argumentiere mal so weiter, wie wenn es 6 Staffeln wären, weil dann hätten wir jetzt genau die Hälfte davon überschritten und ich fand auch diesen quasi Spielfilmlängen-Staffelfinale, den wir dieses Mal hatten, wäre auch ein ziemlich guter Midpoint für so eine Serie. Mhm. Von dem, was sie da alles anpacken und von den Stakes, die sie da erzählen und von dem, was da so passiert. Aber da kommen wir ja vielleicht noch mal sehr viel später dazu. Wenn ihr jetzt noch keine allgemeinen Gedanken mehr habt, würde ich dann nämlich erstmal mich auf die erste Folge stürzen wollen, weil ich finde, die macht sehr viele interessante Dinge, um Leute wieder reinzuziehen nach dieser ein Jahr Staffelpause, die es ja zwischen so Staffeln ja immer gibt.
Mhm. Mach mal, gerne.
Weil Eigentlich ist das ja mehr oder weniger eine abgeschlossene kleine Kapsel-Episode, die die da erzählen. Ja. Und sie erzählen halt so ein bisschen, okay, was ist seit dem Ende der letzten Staffel passiert? Was machen Karen jetzt so? Was macht Ed? Was machen die ganz fünf verschiedenen Figuren? Wo sind die jetzt gelandet? Sie erzählen zum Beispiel, dass es jetzt im Orbit so ein Space Hotel gibt, also Weltraumtourismus gibt es in der Vorallgemeinheit Timeline schon in den 90ern und auch ziemlich groß. Also sie haben da wirklich so einen rotierenden Torusring hier drum, der künstliche Gravitation erzeugt. Und an der Stelle springen sie ja dann halt rein und erzählen dann so ein bisschen eine spannende Geschichte mit diesem Hotel quasi, die sich dann gar nicht mehr so sehr, finde ich, auf die weitere Staffel dann auswirkt. Also ich finde, man kann diese Folge fast wirklich als ja so eine kleine Kapsel-Episode sehen. Und es ist aber trotzdem, es fühlt sich für mich trotzdem nicht so an, als wäre die bloß da, um die Figuren zu etablieren, weil die Geschichte, die sie dann erzählen, trotzdem spannend genug ist mit der Hochzeit. Und ja, dann fängt dieser Torus halt an, immer wilder zu drehen und die Schwerkraft geht immer mehr hoch und dann müssen sie was tun, das jetzt zu lösen, das Problem.
Das ist ja auch super inszeniert, also wie diese Schwerkraft so ganz langsam mehr wird und erst sackt nur so ein bisschen die Torte, die Hochzeitstorte, die mehrstockig ist, so in sich zusammen und nach und nach passieren dann halt andere Dinge, die Auswirkungen des Ganzen sind, also richtig wie so ein bisschen wie so ein Kriminalfilm, vom so ein Indiz nach dem anderen wird irgendwie etabliert, anhand dem wir das sehen können, was die ProtagonistInnen halt vielleicht noch nicht sehen, weil sie was trinken, weil sie feiern, weil sie mit den Gedanken irgendwie woanders sind. Genau. Ich fand die auch super spannend. Also es wird heute häufiger das fallen, dass ich mich in die Kissen auf der Couch verkeilt habe und geschrien habe während der Episoden und sowas. Das ist bei dieser auch so gewesen. Also ich fand, die hat uns sehr gut reingeholt, hat viele von den Aufgaben erfüllt, die du gesprochen hast. Ich finde trotzdem, dass sie nicht komplett losgelöst ist, weil sie doch mindestens zwei, vielleicht sogar drei große Themen aufmacht, die dann auch die Staffel durchziehen werden. Nämlich einmal die Tatsache, dass es dieses Ding gibt, diese Raumstation, die ja umfunktioniert wird im weiteren Verlauf. Ich glaube, das geht dann in Folge 2 los, dass sie verkauft wird an Helios und dann zu einem Mars Raumschiff umfunktioniert wird. Also einmal, dass dieses Ding existiert. Dann, dass Karen, die ja in den Staffeln bisher so ein bisschen eine der langweiligeren Figuren war, würde ich sagen, halt am Anfang sehr so die Astronaut's Wife Rolle gespielt hat und in Staffel 2 dann so ein bisschen reingerutscht ist in dieses, sie macht diesen Diner, aber gleichzeitig sich auch sehr in ihrer Mutterrolle für Kelly befindet in der zweiten Staffel und so weiter. Und ich finde, die Folge etabliert sehr gut, dass Karen jetzt zu einer Protagonistin wird, die also auch im wahrsten Sinne des Wortes, die handeln wird und die ja ganz neue Aufgaben irgendwie übernehmen wird. Das finde ich, macht sie sehr gut. Und mein dritter Punkt wäre noch, dass, also ich weiß nicht, ob es einem schon so sehr auffällt in der ersten Folge, aber so ein bisschen, dass Danny Stevens, also Danny und Jimmy, die beiden Kinder von Gordo und Tracy, die jetzt sehr erwachsen sind und das ist die Hochzeit von Danny, die dort stattfindet, die ja jetzt beide irgendwie reingeholt werden in die AstronautInnen-Welt, in der wir uns halt befinden. Und dass bei Danny da schon klar wird, ah, der heiratet die jetzt zwar, aber ob das wirklich jetzt sein größter Traum ist, schauen wir mal, sagen wir mal so. Ich finde, da findet man sehr gut den Übergang dann zur weiteren Staffel von dieser Episode. Und deshalb würde ich dir unbedingt zustimmen, dass sie das in beide Richtungen sehr gut macht. Also die Episode holt uns wieder rein nach den 10, also nach einem Jahr nicht Serie gucken, nach 10 Jahren erzählter Handlung, die vergangen sind. Und gleichzeitig baut sie bestimmte Dinge schon auf für die Handlung der neuen Staffel, ohne jetzt super viel vorwegzunehmen.
Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also ich finde, es ist einfach eine sehr gute Staffelauftaktsfolge. Die hat ein bisschen Exposition, sie hat ein bisschen Action. Ich sehe das halt immer wie so Schachfiguren, die in Stellung gebracht werden. Also man hat immer noch, okay, Danny hat immer noch Gefühle für Karen. Jimmy ist irgendwie generell ein bisschen komisch. Wir haben Ed, der immer noch sehr grumpy, aber auch immer noch sehr ehrgeizig ist. Wir haben Karen, die jetzt so die knallharte Geschäftsfrau ist. Das ist, ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen die Familie Baldwin, ist ja so auch so der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte.
Ich würde sagen, es waren so ein bisschen die Familie Stevens und die Familie Baldwin ursprünglich angelegt. Und seit jetzt halt Gordo und Tracy nicht mehr da sind, entwickelt sich in dieser Staffel eher die Familie Baldwin zum Mittelpunkt, ja.
Genau, und dann, weil ich habe so das Gefühl, also Danielle Poole ist, glaube ich, so auch die andere große Figur.
Die wird lustigerweise auf Wikipedia für die erste Staffel noch als Nebenfigur gezählt.
Ja, in der ersten Staffel war sie auch noch, glaube ich, eine Nebenfigur, aber das ist ja auch der Natur der Sache. Wir sind jetzt hier Mitte der 90er, wir haben angefangen Mitte der 60er oder Ende der 60er. Also da müssen natürlich Figuren, die irgendwann mal eine wichtige Rolle spielen, als Nebenfigur eingeführt werden. Mhm. Dass es auch so eine natürliche Progression ist. Da können wir drüber sprechen, wer jetzt vielleicht jetzt schon eingeführt wurde, die Figur, die dann in den nächsten Staffeln eine wichtige Rolle spielen wird. Aber ich finde halt genau, die Familie Baldwin und Danielle Poole, ich glaube, das sind so die, oder dann, also auch jetzt vor allem die Tochter, wie heißt sie denn?
Kelly.
Kelly und Danielle, glaube ich, werden so die, ich vermute auch so die beiden Figuren sein, die uns jetzt auch bis zum Ende der Serie begleiten werden.
Der Sprung, der mir jetzt gerade spontan aufgefallen ist, wo ihr das so aufgezeigt habt mit, dass die Stevens und die Baldwins ja in der ersten und zweiten Staffel noch die beiden Handelnden, also die beiden wichtigen Familien waren und die Stevens jetzt aber durch das große Opfer, was am Ende der zweiten Staffel ja passiert ist, ja, reduziert sind. Man muss, glaube ich, die Söhne so ein bisschen unter dem Stichpunkt Legacy und welchen Druck die so eine Legacy mitbringen.
Ja. Mhm. Total.
Weil die stehen beide jetzt unter dieser, sie haben diese großen, heldenhaften Eltern, die beide im Weltraum waren, die beide, ja, Badass waren und da Sachen vorangebracht haben und dann eben mit diesem großen Opfer ausgeschieden sind. Und da geht der eine, finde ich, noch besser um als der andere. Also Jimmy geht damit total irgendwie komisch um und kommt dann auch schnell in komische Kreise rein. Ja, und Danny geht dann nochmal anders damit um und versteckt sich in so eine komische, toxische Männlichkeit. Aber das kommt halt bei beiden aus dem Legacy-Druck und da bin ich tatsächlich jetzt erst gerade drauf gekommen, dass es diese Legacy ja gibt.
Ich finde das zeichnet die beiden Figuren in dieser Staffel aus. Also die sind ja beide keine Sympathieträger, ja, im Gegenteil. Also man findet die beide komisch. Ich kann mir wenige Leute vorstellen, die irgendwie aus dieser Staffel rausgehen und denken, ach, Danny Stevens, ein cooler Typ irgendwie. Ich finde, die Schreibenden der Serie führen an den beiden so ein bisschen zwei Ausprägungen von Alt-Right in den USA vor aktuell. Danny ist eher so die Insel-Richtung und Jimmy ist halt so die Verschwörungstheoretiker-Innen-Richtung.
Ich glaube, sind schon beide sehr inselmäßig unterwegs.
Ja, wahrscheinlich auch schon. Wobei bei Jimmy erleben eher gut, aber
ich würde eher sagen,
für Jimmy ist es auch ein Problem, dass Danny, er keine Freundin hat und so.
Auf Danny jeden Fall. Wird halt so aufgebaut als der All-American Hero, so der Ed Baldwin 2.0. Jimmy ist so der Fringe, quasi. Am Anfang denkt man sich ja, okay, Danny ist jetzt so der Held und Jimmy wird so zu der, zur Spiegelfigur davon, aber am Schluss sind ja beide irgendwie komisch.
Ja.
Und ich vermute mal, dass wir eher auch einen Redemption-Arc von Jimmy sehen werden als von Danny.
Ja, ich finde, also ihr wisst ja, mein schweres Verhältnis zu Redemption-Arcs, was ich auch thematisiere in diesem Podcast. Und ich habe den Moment so gefeiert, als Danny seinen fucking Redemption-Moment nicht bekommen hat von der Serie. Also sie haben es geschafft, dass sie gezeigt haben, ja, er bereut Und er will Dinge anders machen. Und sie haben es geschafft, mir zu zeigen, warum er so geworden ist, wie er geworden ist, auch wenn ich ihn scheiße finde so. Aber ich verstehe das bis zu einem gewissen Rahmen so. Das haben sie alles gemacht, ohne ihm jetzt am Ende den großen Moment zu geben, mit dem er sich seine die Legacy zurückholen darf sozusagen. Sondern Ed sagt ihm, meine Tochter ist nicht dafür da, dass du dein Redemption bekommst, so ungefähr. Und das habe ich sehr, sehr gefeiert, wie sie das machen. Das finde ich eh eine große Stärke der Serie. Also, dass diese Figuren, die sind nie schwarz oder weiß, ja. Die sind alle irgendwie, haben die Grautöne und man, also so scheiße, wie ich manche finde, so, also so unsympathisch und so, so sehr finde ich alle sehr verständlich motiviert und geschrieben und man versteht, warum die in ihrem Leben, also gerade jetzt auch nach 3 Staffeln, wo wir sie quasi 20, 30 Jahre kennen, man versteht, warum die da sind, wo sie sind. Und da kann ich noch so sehr finden, dass Ed Baldwin irgendwie ein Prototyp alter, weißer, konservativer Mann ist, der damals seinen Sohn nicht so gut behandelt hat und der nicht damit umgehen kann, dass Danielle jetzt ausgewählt wird hier für die Mars-Expedition als, wie heißt das, Anführerin, Kapitänin?
Mission Commander.
Als Mission Commander, während sie, also das hat die Serie uns ja auch sehr gut vorgeführt, wie Danielle sehr gut damit umgegangen ist, dass Ed ausgewählt wurde und als dann klar wurde, es wird doch Danielle, konnte Ed halt gar nicht damit umgehen. Also worauf ich hinaus will ist, der hat halt so viele Charakterzüge, die ich unmöglich finde, ja, dieser Typ, und trotzdem verstehe ich den. Und das ist ein großes Ding irgendwie schreiberisch, wo ich das Gefühl habe, das schaffen nicht viele Serien immer gut.
Ja, also dass man gleichzeitig Ed Baldwin hat, wo man denkt, also er wird halt als so der wirklich harte Hund dargestellt, der sehr konservative Ansichten hat, der sehr stur ist, sehr auch ein bisschen arrogant, und gleichzeitig wird das aber nicht glorifiziert und er ist trotzdem nicht der Antagonist, sondern sagt, okay, das sind halt seine Charakterfehler oder Charaktereigenschaften. Und trotzdem hatte er im Grunde, anders als Danny, noch irgendwo, also weiß er, wo quasi noch richtig und falsch ist, und hat halt nicht diesen Sturm- und Drang-Charakter, den Danny hat. Vielleicht, weil er auch schon älter ist, aber deswegen werden ja diese Figuren auch so zusammengesteckt, weil ja im Grunde Danny schon sehr ähnlich ist zu Ed, aber eben noch viel jünger, viel stürmischer ist, und Ed ist so noch schon ein bisschen abgehangen.
Da gibt's ja auch die eine fantastische Szene mit den beiden in, also wo die da gefangen sind in dem Hub, in dem Mars-Hub, irgendwo in der Mitte der Staffel, nachdem die Avalanche da passiert ist. Und wo sie sich so gegenseitig ihre Ausprägungen der toxischen Männlichkeit vorwerfen. So, wo der eine sagt, ey, weißt du eigentlich, was du deinem Kind damals angetan hast, deinem Sohn, weil Danny war ja der beste Sohn, beste Freund vom Sohn von Ed so. Und der andere sagt ihm halt, was bei ihm gerade bisschen falsch läuft und so. Das fand ich schon eine sehr, sehr gute Szene diesbezüglich.
Ach, du fandest die gut?
Ja, ich fand die super. Also Toxic Masculinity hoch 700, aber ich finde gut daran halt vorgeführt, dass das sehr unterschiedliche Ausprägungen haben kann, so eine toxische Maskulinität, und dass es auch wichtig ist, dass Typen sich da irgendwie gegenseitig auch mal mit auf den Geist gehen und nicht nur den Frauen.
Da muss ich jetzt sagen, ich habe deinen Tweet total falsch gelesen, weil ich habe ihn sehr augenrollend genervt über die Szene aufgefasst.
Ja, ich bin augenrollend und genervt von den beiden. Das ist das, was ich meine. Ich kann hochgradig genervt sein von manchen Figuren in dieser Serie. Ich kann hochgradig unzufrieden sein mit Entscheidungen, die treffen. Wenn Ellen als Präsidentin der USA zum Beispiel sich nicht dafür entscheidet im ersten Moment, ihre Macht zu nutzen, um die Rechte von Schwulen und Lesben oder von queeren Personen in den USA zu stärken in dem Moment, so, da kann ich hochgradig unzufrieden damit sein, was die für Entscheidungen treffen, und richtig genervt sein, aber ich verstehe immer, wo sie herkommen.
Ja, lass uns mal in die Ellen nochmal einen Pin reinmachen und da später drüber kommen, weil ich fand die Szene mit Ed und Danielle ganz schlimm. wo er, also was er sagt, finde ich ganz schlimm mit dem von wegen, wenn es ein Level Playing Field wäre, what the fuck, wie bist du auf diesen total blöden Gedanken gekommen, irgendwie dann
aber
ihr zu sagen,
das out of
ja, wenn wir auf dem Level Playing Field wären und du wirst ja nur bevorzugt, weil hier jetzt irgendwie woke Politik unterwegs ist und so.
Aber fandest du das out of character für Ed?
Nee, out of character fand ich nicht. Ich fand es aber trotzdem schlimm.
Wir sind jetzt bei der Szene mit Ed und Danielle und nicht bei der Szene mit Ed und Danny, richtig? Okay, im Diner, wo sie sich gegenüber sitzen und ja. Ich fand die, also ich weiß, wir haben, Christoph und ich haben nach der Episode auch darüber gesprochen, so wie gut die Serie das einfach erzählt hat mit diesem Move, erst Ed zum Mission Commander zu machen und dann zu sagen, nee, ist doch nicht so und dann Danielle, weil es halt so gut vorgeführt hat, wie unterschiedlich die damit umgehen und dass halt Danielle sagt, okay, natürlich gehe ich an Position 2 und unterstütze dich in allem, was du brauchst und Ed sagt halt, okay, ich verlasse die NASA und gehe zu Helios und werde da meinen Traum verwirklichen, so. Und ich finde, also in diesem ganzen Spannungsfeld total, also passt es wie die Faust aufs Auge, was Ed sagt. Ich hätte es auch so geschrieben.
Aber interessanter, also für die Erzählweise der Serie exemplarisch finde ich eigentlich das, was dahin führt, nämlich das Gespräch zwischen Margot und
Molly.
Wie heißt sie die hier erst?
Molly.
Noch zwischen Margot und Molly, genau, weil sie beide, finde ich, aus ihrer Sicht sehr nachvollziehbare und sehr gute Argumente haben und man bei beiden irgendwie eigentlich zustimmen möchte, ist ein bisschen mehr bei Molly, weil ich ihre Hands-on-Attitüde ein bisschen mehr mag und zu sagen, hier, ja, ich habe ja wirklich hier, I've got my ass on the line for them und so und sich halt wirklich in dem Erbe von Deke Slayton quasi weiterarbeiten will und aber Molly halt, Marco halt eher sagt, naja, ein Pilot ist gut, um da hinzukommen, aber wenn wir da sind, brauchen wir dann auch Wissenschaftler und was will ich dann mit einem Piloten auf dem Mars, das hilft mir jetzt nicht viel. Da finde ich dann insgesamt vielleicht auf einer Seitennotiz ein bisschen schade, dass sie Molly diese Staffel so ein bisschen rausgenommen haben insgesamt. Weil ich finde, mit ihr ist auch so ein bisschen dieses, ja, ich würde sagen, diese Kommandoraum-Stories sind mit ihr so ein bisschen rausgegangen. Also die Serie hat ein bisschen ihren Fokus verlegt. Da kommen wir dann, glaube ich, bei der Kritik nochmal ein bisschen genauer zu.
Erzähl doch jetzt gerade, das passt doch gut.
Ja, weil das hatte mir halt in den ersten beiden Staffeln auch so gefallen, dass es halt sehr viel in Mission Control war und sehr viel so, ja, dass sie sehr viel auf den, wie heißt denn gerade das Stichwort, auf den Füßen denken, oder? Dass sie sehr viel so Probleme lösen mussten, spontan, wie sie gekommen sind und da halt so das Ingenieurtum hochgehalten wurde, fand ich. Also, dass sie halt wirklich dann, okay, und sie haben jetzt zwar nicht die mathematischen Formeln für die Bahnen gezeigt, aber man hat halt schon so ein bisschen übersetzt auch für ein Massenpublikum gezeigt, wie sie hier dann diese Manöver ausrechnen und planen und überlegen, wie kommen wir da hin und wie müssen wir da das hinschicken, um dann mit dem Lander zum Beispiel auf den Mars zu kommen oder diese Extraportion auf den Mond zu kommen damals noch oder diese Extraportion Tankfüllung da hinzubekommen oder dies oder das. Da gab es ja immer wieder mal solche Szenen. Das hat mir in der Staffel ein bisschen gefehlt. Ich finde, das Finale zahlt da noch mal ein bisschen was drauf ein.
Mhm, auf jeden Fall.
Aber es war mir insgesamt ein bisschen zu wenig unterm Strich.
Ich finde das ganz gut, dass sich das verlagert hat, weil einerseits ist es halt nicht mehr dieses improvisierte, man fliegt quasi mit einer zusammengebauten Blechschüssel auf den Mond, sondern das ist halt alles so ein bisschen abgehangen da, bestimmte technische Lösungen gibt es einfach schon und es ist alles nicht mehr auch so improvisiert, sondern also gerade Helios, die haben halt dieses riesige Hotel, da ist viel Platz, viel Ressourcen, die sie mitnehmen können. Deswegen wundert es mich auch, dass sie nur einen Lander hatten, aber das ist eine andere Geschichte.
Und da bist du nicht der Einzige, das habe ich heute auch schon im Serien-Junkies-Podcast von Hannah gehört.
Genau, aber ich finde es ganz gut, weil es auch ein bisschen zeigt, man da kann sich nicht mehr so sehr auf Mission Control verlassen. Wir haben jetzt wirklich auch eine Zeitverzögerung, die es nötig macht, dass die dort vor Ort die Lösung bringen. Und wir hatten halt ja auch dafür dann Mission Control halt auf Mars. Wir hatten diese Hubs, wo bestimmte Sachen besprochen werden. Wir hatten in den verschiedenen Raumschiffen viele Sachen, die ausdiskutiert wurden. Also denk mal dran, als es um die Entscheidung geht, ob man jetzt landet oder nicht. Und ich finde, es zeigt halt so ein bisschen, dass jetzt halt nicht mehr alles zentral aus Mission Control entschieden werden kann, sondern dass man jetzt so weite Strecken zurücklegt, dass halt vieles vor Ort gemacht und überdacht werden muss.
Zumal ja immer 8 Minuten vergehen, bis eine Nachricht ja, von der einen in die andere Richtung gegangen ist.
Das meine ich damit.
Genau.
Und ich finde halt, man kann so eine Serie auch nicht am Leben erhalten, indem man nur solche technischen Probleme hat. Ich finde es ganz gut, dass sie sich jetzt mehr auf die politischen Probleme und die ja auch sag ich mal soziokulturellen Probleme konzentriert haben, weil ich glaube, irgendwann ist man, also ich wäre dem sehr schnell über gewesen, wenn es jetzt nur noch weiter solche, wir müssen das lösen und hier hinkommen und diese Bahn berechnen ist, sondern dass man jetzt auch sagt, okay, was sind denn die weiteren Implikationen und daraus entstehenden Probleme über das rein technisch-ingenieurhafte hinaus.
Vielleicht ist es ein ganz guter Moment, um meine Grey's Anatomy Analogie einzubringen, weil ich glaube, das ist schon so ein bisschen dem Ende von Staffel 2 erwachsen, aber ich finde, in dieser Staffel hat sich es noch mehr bestätigt. Ich habe immer so ein bisschen nach Dingen gesucht, die ich nutzen kannte, um Leuten, die die Serie noch nicht kennen, zu beschreiben, was das ist und um sie irgendwie, um einen Weg zu finden, das zu beschreiben, weil ich finde, nur zu sagen, es ist halt was mit Raumfahrt und Alternate History und Sci-Fi und so, das trifft es alles noch nicht so ganz, weil eben neben diesem ganzen Ingenieurfaktor und dem ganzen historischen Faktor auch die Menschen so eine große Rolle spielen in dieser Serie. Und ich habe mir dann angewöhnt, irgendwann das anderen Leuten als Grey's Anatomy in Space zu beschreiben. Und ich meine das unglaublich wertschätzend und in the best possible way von diesem Wort. Weil was, glaube ich, Grey's Anatomy für viele Leute ausgezeichnet hat und für viele auch bis heute noch auszeichnet, ist, dass sie es schaffen, ein gewisses Level von Drama in den emotionalen Beziehungen der Menschen untereinander nicht zu verlieren. Also da vielleicht immer so ein Stück emotionaler und ein Stück dramatischer zu sein, als Realität ist, so. Ne? Ich sag nur, dass jetzt halt alle Kinder irgendwie auch Astronauten werden, um hier mitzumachen, damit die dann in der Serie drinbleiben und so. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich in der Realität so passiert wäre. Aber es macht halt, dass das Drama auf dem Tisch liegt und damit gearbeitet werden kann. Und das eben in the best possible way. Und das finde ich an dieser Serie so hervorragend, auch in der Entwicklung. Also da wäre ich auch jetzt eher, also ich verstehe, dass du das vermisst hast, Erik, aber mir persönlich kommt es sehr entgegen bei dieser Serie, dass es mehr um die menschlichen Beziehungen geht, ohne eben das andere komplett aus den Augen zu verlieren. Also es wird nie nur eine Dramaserie sein, sondern es wird immer auch eben diese Sci-Fi, so ein bisschen auch Hard-Sci-Fi-Geschichten im Moment, wo man halt Dinge ausrechnet und Dinge berechnet und so irgendwie mit drin haben, wird diese Serie immer haben. Aber das andere gehört für mich wahrscheinlich zu mehr als 50% zu dem, was sie so erfolgreich für mich macht. Dass genau das so gut geschrieben ist, wie diese Menschen miteinander funktionieren.
Ja, dieser Grey's Anatomy-Gedanke bringt vielleicht auch noch, kann man auch noch mit einem anderen Punkt direkt verknüpfen. Nämlich, dass ja jetzt so langsam es an der Zeit ist, hier die Generationen durchzuzyklen. Und das ist ja, glaube ich, das, was hier Grey's Anatomy quasi par excellence macht, oder?
Ja.
Immer wieder diese neuen Ärzte reinzubringen und aber trotzdem die Leute bei der Stange zu halten oder
genau.
Das zu schaffen, immer wieder für die neue Generation die Leute auch wieder zu begeistern und zu investieren.
Und deshalb hat es in mir auch gerade schon so ein bisschen gezuckt, als du meintest, du fandest es schade, dass Molly nicht mehr so viel zu sehen war. So vom Grundgedanken verstehe ich das. Ich finde im Prinzip auch schade, dass Gordo und Tracy nicht mehr da sind und dass Deke gestorben ist und so. Aber gleichzeitig ist es auch was gut ist, dass die Serie halt an bestimmten Momenten sich entscheidet, die Leute sterben zu lassen, damit die Nachfolger leben können sozusagen. Und wir sind jetzt halt 3 Staffeln mit der ersten Generation unterwegs gewesen, also mit der Generation um Ed, Molly, Ellen, Danielle. So, und ich glaube, Danielle wird halt auch noch weiter eine Rolle spielen, weil sie einfach der emotional klügste Mensch ist, der in dieser Serie unterwegs ist, in meinen Augen. Deshalb glaube ich, dass sie auch ihre Rolle irgendwo im Space-Programm behalten wird. Aber in meinen Augen können wir jetzt gerne mal den Schnitt machen und die anderen so ein bisschen hinter uns lassen. Also ich finde es fast ein bisschen, das klingt jetzt fies, ich finde es fast ein bisschen schade, dass Ed überlebt hat. Also ich habe es erzählerisch verstanden, weil erzählerisch diesmal so ein bisschen der Punkt war, bei den gefährlichen Manövern auf dem Mars überleben alle und auf der Erde sterben sie plötzlich, weil es da gefährlich wird, so. Und das finde ich, erzählerisch macht es Sinn, aber so, ich finde auch, Ed muss jetzt in der nächsten Staffel 10 Jahre später nicht noch weiter eine große Rolle spielen und Chef der NASA geworden sein oder sowas.
Das wird so passieren, glaube ich.
Oh, nee.
Ich hab da 2 Punkte im Hinterkopf, die ja schon in die Zukunft gehen, wo ich finde, dass sie ein bisschen aufpassen müssen, aber es muss nicht so kommen. Aber ich sehe es als, wenn sie es so machen, kann das nicht so gut sein. Und das eine ist, also dass sie wirklich halt gucken, dass es auch wirklich wie Grey's Anatomy ist und eben nicht wie Scrubs. Weil bei Scrubs hatten sie ja das Problem, finde ich im Nachhinein, dass sie zu lange auf dieser ersten Scrubs-Generation geblieben sind. Und dann haben sie versucht, irgendwie eine neue einzuführen und viel zu schnell und viel zu abgehackt. Und da sind dann alle Leute raus gewesen.
Ja, aber das ist auch eine komplett andere Konstellation. Erstens ist das eine Sitcom, die wirklich von halt Zach Braff gelebt hat und der hat dann halt die Serie verlassen. Das geht nie gut. Aber ich verstehe, was du damit sagen willst. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil sie haben jetzt ja zum Beispiel Kelly jetzt über 2 Staffeln schon dabei gehabt und jetzt ist sie ja in dieser Staffel richtig wichtig geworden und ich glaube auch, dass sie in der nächsten Staffel noch eine zentrale Rolle spielen wird. Wir haben gleichzeitig jetzt uns von Molly verabschiedet, wo ich es ein bisschen schade fand, das war einer meiner Kritikpunkte, dass sie quasi am Anfang vorkommt, dann quasi die gesamte Staffel nicht da ist und dann am Schluss der Folge nur noch im Grunde wiederkommt, in Anführungsstrichen, um zu sterben. Natürlich war das auch...
In a very Molly way.
Genau, ich hatte mich an die erste Folge der 2. Staffel erinnert, wo sie ja auch nochmal zurückgeht, um den einen Astronauten auf dem Mond zu retten.
Ja.
Und genau das macht sie halt weiter. Also das ist, sie ist ich fand es halt ein bisschen komisch, dass sie nicht gezeigt haben, wie sie gestorben ist. Sie ist dann so ein bisschen in den Sonnenuntergang geritten, aber vielleicht war das auch genauso gedacht. Wir haben uns von Karen verabschiedet, wo ich der Meinung bin, they did Karen dirty, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass Karen auserzählt ist. Also ich weiß schon, warum sie das gemacht haben, warum Ed jetzt noch lebt und Karen nicht, aber von dem, wie die Figuren erzählt wurden, habe ich mir gedacht, okay, den Ed, den können sie jetzt wirklich mal abschieben, der hat jetzt alles gemacht, der hat jetzt quasi, also ist ja schon so eine Metapher für Parroting, er sitzt im Raumschiff und schießt seine Tochter davon, so oh quasi, Gott. Man muss sich
diese
von seiner
Szene einfach,
man
ne?
muss sich von seinem Kind, ich habe hier zu Becky gesagt, oh, sie machen einen Mark Watt, nee, Becky wusste gar nicht, was das ist,
ja, ich habe den Marsianer nicht gesehen.
Vielleicht ist das auch tatsächlich eine Referenz gewesen. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, und jetzt ist er quasi, er hat sein Lebensziel erfüllt, er hat es geschafft, seine Tochter zu retten und er ist als Held gestorben und so. Und jetzt quasi, was will er noch erreichen?
Aber er lebt weiter.
Er lebt, er ist halt unkaputtbar, er ist halt CW-Leder. Aber Karen. Ich habe das Gefühl, die wollte jetzt gerade so richtig durchstarten. Also die so, okay, sie war, es hat sich jetzt von dieser Mutterrolle gelöst, jetzt ist diese Geschäftsfrau, sie ist jetzt irgendwie CEO von Heliospace geworden und hat ja anscheinend auch kluge Ideen, also ist wahrscheinlich mit Danielle Poole eine der klügsten, aber sie halt als Geschäftsfrau und nicht als Astronautin. Und da fand ich es halt so schade, dass sie sie jetzt rausgekickt haben und dafür halt auch noch immer noch Margot drin lassen, wo ich auch das Gefühl hatte, Margot ist auserzählt.
Ja, ich glaube, Margot lassen sie drin, weil, also eine Theorie könnte ja sein, dass die nächste Staffel oder zumindest der erste Teil der nächsten Staffel vielleicht eher auf russischer Seite spielt und wir gar nicht so sehr weiter bei den AmerikanerInnen bleiben, sondern die Russen mal ein bisschen besser kennenlernen. Und da wäre sie natürlich die Brücke. Also sie ist die, die sie jetzt nach Russland schicken konnten, am Ende des Ganzen, oder in die Sowjetunion, ist ja nicht Russland, Entschuldigung, in die Sowjetunion schicken konnten.
Sie war auch in Russland.
Ja, stimmt. Auf jeden Fall sie dorthin schicken konnten. Und vielleicht, also wer weiß, wie lange sie in der neuen Staffel noch dabei ist. Aber ich glaube, das ist quasi die erzählerische Brücke, die sie dahin brauchten. Mhm. Ihr dürft jetzt gerne wieder diesen Ausschnitt hervorholen, wenn wir in einem Jahr hier sitzen und es spielt gar nicht in Russland die nächste Staffel, dann dürft ihr mich sehr gerne für diese Worte kritisieren.
Aber ich würde mir das tatsächlich, sag du erst was.
Ich glaube schon, dass sie das nicht zu schnell angehen und dass sie da ein gutes Pacing insgesamt finden, die Generation rauszunehmen und den Generationenwechsel einzuleiten. Und ich wollte auch noch den anderen Punkt bringen, wo ich so ein bisschen sehe, wenn sie das zu sehr machen, weil Becky hatte vorhin ja schon gesagt, ja, das ist ja dann schon so, dass die Söhne dann auch Astronauten werden und so. Da sehe ich, wenn sie das zu übertreiben, so ein Small-World-Problem auf
ja,
die Serie zukommt.
Wenn jetzt das Mars-Baby in zwei Staffeln der America's Next Astronaut wird, dann...
Natürlich wird das so passieren, Rebecca. Das sind die Gesetze
genau,
der Serie.
Oder
nee, ich weiß nicht, ob es die Gesetze dieser Serie sind. Vielleicht stirbt das Kind auch in der nächsten Staffel.
Ja, okay, also vielleicht gibt es noch da was dazwischen. Ja. Außer das Baby ist tot oder das Baby ist ein Astronaut. Baby Astronaut. Wie The Boss Baby gibt es jetzt The Astronaut Baby. In so einem kleinen Raumanzug.
Es gab halt schon so einige Instances von wegen Sachen, die sich einfach durchziehen, dass die Figuren drin bleiben. Und aktuell finde ich es auch noch okay. Also einfach mal aufgezählt, da gibt es ja diese Sache mit Karen, die in der zweiten Staffel die Bar übernimmt, dass sie im Umkreis ist und dann eben in der dritten Staffel eine wichtigere Rolle dann bei Helios übernimmt. Und du hast eben diese Präsidentin, die erst Weltraumfahrerin war, die auch quasi so ein bisschen, finde ich, auch in dieses Muster reinfällt. Aber wenn sie das, sie müssen aufpassen, dass sie das nicht zu oft machen.
Ich verstehe das, ja.
Also
stimme ich euch zu.
Wenn Ed Bald, wenn am Ende der nächsten Staffel noch am Leben ist, dann bringe ich ihn selber um. Ich habe so die Angst, er wird am Schluss als Computer irgendwo noch als AI rumgeistern.
Das Problem ist ja auch, dass, also das will ich jetzt auch noch kurz abfrühstücken, dass das mit dem Make-up und Kostüm nicht leichter wird, je älter die werden.
Ja.
Also das ist ja schon, ich will es nicht Uncanny Valley nennen, aber es ist schon, man muss sich, am Anfang dieser Staffel muss man sich halt einmal damit abfinden, dass Karen und Ed vor allem... Ja, bei Molly und Margot finde ich ging's, wie sie es gemacht haben, aber das, wie sie Karen und Ed älter gemacht haben. Also ich hab's dann, ne, nach zwei Folgen hatte ich's gekauft und dann war's so, aber am Anfang musste man sich schon ein bisschen dran gewöhnen.
Und jetzt ist es ja bei Margot noch schlimmer geworden.
Und also es hat natürlich auch damit zu tun, dass hier Joel Kinnaman parallel dazu Suicide Squad 2 gedreht hat und dementsprechend gepimpt war eigentlich körperlich und es nicht so leicht war, ihn ein bisschen gebrechlicher zu machen mit seinen, wie alt mag er sein in der Serie,
deswegen
Ende 50,
sie
Anfang 60.
Ins Knie schießen.
Ja, deshalb spritzt er sich ja auch die ganze Zeit Anabolika in der Serie. Damit sie irgendwie begründen können, dass er aussieht, wie er aussieht mit 60.
Ja, das ja.
Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus will.
Entschuldigung.
Also, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, was ich der
so,
Serie auch...
Ach so, Charaktertode, genau.
Kann ich meinen Punkt erst noch anbringen oder willst du reden?
Nee, mach du.
Was ich der Serie auch ankreiden würde, ist, dass halt die Russen immer so ein bisschen die bösen Russen sind. Also es gibt natürlich auch positiv besetzte Russen in dieser Serie, das ist klar, aber Russland als Raumfahrtnation, so wie die USA, ist immer so ein bisschen verschlossen. Wir können da auch als Zuschauer nicht reinschauen. Und ist immer so ein bisschen, die machen immer shady Sachen, die spionieren, die machen ihr Raumschiff kaputt, weil sie blöd sind, Kinder gehen die ganzen Leute. Und es ist halt immer so, es gibt die Amerikaner und da gibt's Gute und da gibt's Böse und herzensliebe Menschen. Und bei den Russen, der Russe ist immer so ein bisschen suspekt. Und das finde ich halt, wo ich mir wünschen würde, dass in der nächsten Staffel auch mal so, sag ich mal, Russland öffnen. Für den Zuschauer zumindest und uns da mal reinschauen lassen und da auch sehen, dass jetzt nicht jeder Russe so ein bisschen verschlagen ist und deswegen finde ich das vielleicht ganz gut, dass Margot jetzt noch am Leben ist, wenn sie jetzt als Point-of-View-Charakter in Russland lebt.
Genau.
Ja, also ich würde jetzt mal kurz auf den Charaktertodepunkt kommen, weil da habe ich nämlich so ein bisschen in letzter Zeit ein Umdenken gehabt. Weil vielleicht, wenn ihr euch erinnern könnt, zu Bojack Horseman-Zeiten habe ich noch gesagt, am Ende von Bojack Horseman, dass der eigentlich sterben müsste für das, was er alles am Hacken hat und so.
Ja.
Und mein Umdenken geht jetzt aber in die Richtung, dass ich in der Zwischenzeit so auch von einigen argumentiert gehört habe, ja, Tod ist ja so final. Das ist halt das Problem. Also du kannst zwar eine Figur sterben lassen, aber dann ist sie halt tot und dann gibt es keine Beschäftigung mehr damit. Also, dass es vielleicht sogar die größere Strafe ist, die Figur eben am Leben zu lassen. Und dann muss sie sich eben mit der Scheiße, die sie verzapft hat, auseinandersetzen und da irgendwie ein Umgehen damit finden. Und ich finde, sowas ist schon auch für eine Figur wie Ed zum Beispiel angebracht oder auch für Margot. Für Margot würde ich tatsächlich sehen, dass ich sehe die nicht sterben bis zum Ende der Serie.
Aber meinst du, sie sehen wir am Ende als Omi mit verheiratet mit, wie heißt er, Alexei, irgendwo gebrechlich, faltig sitzen? Nee,
meine Theorie ist, dass sie alle Computer werden. Da gibt es dann den Margot-Computer und den Ed-Computer und die gucken sich immer grimmig an.
Nein, aber Erik, ich verstehe total deinen Punkt. Also wenn ich jetzt sage, ich will nicht, dass Ed am Ende der nächsten Staffel noch lebt, dann meine ich vor allem, dass er noch eine große Rolle im Raumfahrtprogramm spielt und in der Charakterkonstellation der Serie. Der darf auch gerne in Rente gehen und sich mit seinen Fehlern auseinandersetzen müssen. Da gehe ich voll mit.
Ja, jetzt. ich sehe ihn eher auf so einem Pfad als verbitterten alten Opi, der sich noch mehr in seine toxische Maskulinität zurückzieht, wo vielleicht er seine Frau jetzt noch verloren hat und so.
Ist ja nicht seine
Frau. Ex-Frau, aber die hatten ja schon noch ein gutes.
Ja,
ja, das stimmt.
Ja, aber vielleicht wendet sich Kelly noch aus irgendwelchen Gründen von ihm ab, er darf seinen Enkel nicht sehen oder sowas. Kann ja alles passieren.
Nach der Aktion?
Kann passieren.
Naja, die Frage ist erstmal, kommen sie überhaupt wieder vom Mars weg? Also das ist ja jetzt ja auch, hatte die Serie ja so ein bisschen impliziert, dass sich jetzt da alle für Kelly opfern, weil sie ja schon sehr deutlich gesagt hat, naja, ihr könnt euch das jetzt hier schön rechnen mit euren Rationen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle überleben werden, dass die anderthalb Jahre. Und das ist auch die Frage, vielleicht ist die erste Folge der vierten Staffel, wir sehen, was die jetzt anderthalb Jahre noch auf dem Mars getrieben haben und Ende der ersten Folge stirbt dann Ed, weil er sich opfert für die Gruppe oder so.
Ja, es kann auch passieren. Ich will nicht, dass er sich opfert für die Gruppe. Bitte nicht. Nee. Also er darf meinetwegen sterben, weil er der Älteste ist, der da on board ist und deshalb nicht klarkommt mit zu wenig Rationen oder so. Aber ich hätte zum Beispiel gerne, dass der schwule Astronaut noch ein bisschen mehr ausgebaut wird. Der ist ja auch eher so Kellys Alter, der könnte ja in der Generation sozusagen mit weitermachen.
Ja, also ich denke schon, dass aus dieser Gruppe auf jeden Fall ein paar in der nächsten Staffel mehr Hauptcharakterfunktionen übernehmen. Also vor allem dieser schwule schwarze Astronaut.
Und vielleicht noch die Frau mit den ganz kurzen Haaren. Die finde ich auch ganz cool. Die hat so ein bisschen Vibes von bei Discovery hier.
Du meinst Jet Reno?
Ja, genau.
Oder wer ist sie? Ich glaube Reno.
Jet, auf jeden Fall wie die Figur so. Die von könnte Tick ich mir auch Tarot vorstellen, dass die nochmal zu sehen
ist. Ja, genau, aber auch von der russischen Seite. Also da sind es, wir haben jetzt ja eine Truppe, die irgendwie aus Russen und Amerikanern bestehen, die sich jetzt sehr gut verstehen. Wir haben ja diesen einen Überläufer aus der zweiten Staffel noch dabei gehabt, fand ich ganz lustig, dass sie den nochmal ausgegraben haben.
Und wir haben das russisch-amerikanische Baby. Also das Mars-Baby.
Genau. Aber das ist ja, das wird ja maximal irgendwie 10 Jahre in dieser zweiten Staffel, in dieser vierten Staffel werden. Ich glaube, das ist eher was für übernächste Staffel.
Ja, stimmt. Das ist ja noch jung.
Ich bin gespannt, was sie mit Ellen machen werden, weil wir haben ja schon.
Ah ja, lass mal über Ellen noch ein bisschen
ja,
reden.
Genau,
ja, also, da können wir generell über die Queerness mal in der Serie dann reden.
Ja.
Wir hatten ja bisher, also vor Staffel 3, recht wenig Queerness, bis auf Ellen halt. Also es gab halt diesen einen Handlungsstrang mit Ellen und ihrem Fake-Ehemann.
Und Pam, ihrem Love Interest.
Ja gut, aber das würde ich jetzt zu Ellen dazu rechnen.
Ich wollte nur sagen, es gab auch einen Love Interest.
Genau. Und jetzt haben wir ja den schwulen Astronauten, der sich praktischerweise erst auf dem Mars outet und wir dann diese ganze Don't Ask, Don't Tell Geschichte, die ist ja damals von Clinton eingeführt wurde, also der quasi zur gleichen Zeit in unserer Realität Präsident war.
Demokratischer Präsident, genau. Muss man dazu sagen. Und es auch damals ja verkauft hat als etwas, was er oder was seine Regierung für die homosexuellen SoldatInnen tut, damit sie weiter dienen können. Weil wenn es das nicht, also das, was dahinter steckt, ist ja so ein bisschen, wenn man nicht fragt, dann muss auch niemand sagen, welche sexuelle Orientierung er oder sie hat. Und dann kann das auch kein Ausschlussgrund sein, SoldatInnen zu werden. Sehr amerikanisch auch überhaupt, dass das an SoldatInnen immer vorgeführt werden muss. Genau, und das war quasi die gleiche Politik, die jetzt Ellen einsetzt. Da wolltest du weitermachen.
Genau. Und wir haben ja jetzt aber hier diesen großen Punkt, dass sie sich ja dann am Schluss der Staffel outet.
Als Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika.
Und dass er auch jetzt nicht so ein, also in Anführungsstrichen so ein Suizidkommando war, weil sie ja danach noch Präsidentin bleibt und auch sehr deutlich sagt, dass sie Präsidentin bleiben wird und auch nicht davon ausgeht, dass sie impeached wird, weil sie jetzt natürlich paradoxerweise die Demokraten auf ihrer Seite wähnt. Übrigens hervorragendes Zitat, wo der Vizepräsident sagt, you are destroying the Republican Party und sie sagt, maybe it needs a little destroying. das war natürlich, sag ich mal, sehr topical und zeitkritisch. Und ich bin jetzt gespannt, wie es dort weitergehen wird, weil sie ist ja auch in der vierten Staffel, also kann sie ja gar nicht mehr Präsidentin sein. Ich meine, wenn sie Anfang der 90er gewählt wurde, muss sie ja nach 2 Amtszeiten abtreten. Sie hatte aber sozusagen mit dem Bombing von dem NASA-Hauptquartier am Schluss so ihren 9-11-Moment. Also ich vermute mal, sie nehmen das jetzt quasi um die, also sie gehen ja auch quasi zeithistorisch mit den Beats mit, die wir auch erlebt haben. Also machen jetzt nicht was komplett Abwegiges. Da muss klar sein, um
weil
die
9-11 ja 10 Jahre später ist. Das die Zeit, in der wir hier sind, ist schon eine, wo auch rechte Bombings in den USA stattgefunden haben. So.
Ja, aber
in der Realzeit jetzt nicht.
Ja, genau. Aber es war schon, sag ich mal, deswegen sage ich, es war ihr 9-11-Moment. Also als Präsidentin kann das bestimmt sehr gut nutzen.
Ja,
so
ja,
wie George W. Auch, Bush, so wie, lass mich bitte ausreden, so wie George W. Bush ja seine Beliebtheitswerte sehr stark nach oben ging nach 9-11.
Ja, genau. Ich glaube auch, sie wollten 9-11 damit invoken und da wieder so ein bisschen motivisch Sachen zusammenführen.
Ja, haben sie ja auch inszenatorisch, ne, mit diesem rauchenden Gebäude, was fast in sich zusammenstürzt, mit dieser Wand, die davor gebaut wurde, wo dann die Überlebenden Lichter aufgestellt haben und so,
ja,
also rein
die,
von der Bildsprache.
Wie die Staub, also quasi die eingestaubten Menschen aus diesem Gebäude taumeln.
Ja, ich meine auch Staub und nicht Rauch, genau.
Genau, also das ist schon sehr wie 9-11 inszeniert worden.
Und ich finde halt, also in der ganzen Ellen-Storyline ist mir eine Sache klar geworden, die ich finde, die Serie sehr gut macht. Und da muss ich jetzt kurz ein bisschen weiter ausholen. Ich lese oft, also ich empfehle diese Serie sehr oft auf Twitter und dann schreiben manchmal so Menschen, die auf Twitter halt unterwegs sind, darunter, ja, ist denn das noch besser geworden als diese woke erste Staffel? Die sich ja unter anderem darum gedreht hat, dass jetzt Frauen in dieses NASA-Programm reingeholt wurden, was in der Realität nicht in dem Maß zu der Zeit schon passiert ist. So. Und ich finde halt, die Serie macht es sich nicht so leicht zu sagen, okay, dann gab es da halt Frauen und dadurch ist jetzt historisch alles besser geworden für alle marginalisierten Gruppen. So, im Gegenteil. So, ich finde, die Serie macht gerade an der Storyline von Ellen, bisschen auch an der Storyline von Danielle und also wo wir die Rassismuskomponente sozusagen noch mit drin haben, macht die Serie deutlich, und das ist wiederum ein sehr aktuelles Thema, dass wir nur weil eine Gruppe ihrer historisch gewachsenen Marginalisierung entkommt oder schneller entkommt als in der Realität, das nichts bedeuten muss für andere diskriminierte Gruppen in dieser Timeline, sondern dass das für die sogar das zeitweise noch schlimmer machen muss. Und damit finde ich die Serie extrem politisch in diesem Punkt, weil sie einen total intersektionalen Standpunkt einnimmt, weil sie uns zeigt, wir müssen diese Diskriminierungsformen irgendwie intersektional miteinander denken. Nur White Feminism reicht halt nicht so. Dann bleiben irgendwie queere Personen, dann bleiben schwarze Personen, dann, keine Ahnung, über Personen mit Behinderungen sind halt welche dabei, die durch diese NASA-Sachen jetzt ihre Behinderungen erworben haben und so, aber sonst spielen die nicht so eine große Rolle in der Serie. Aber all diese Gruppen bleiben halt sonst auf der Strecke. So, und ich finde, das macht die Serie richtig geil. Auch die Toxic Masculinity der Typen ist ja nicht weg, nur weil jetzt in dieser Timeline Frauen Anfang der 90er schon vielleicht mehr Rechte erwirkt haben, als sie es bei uns in der Timeline hatten. So.
Ja, und also ich fand das auch so schön, wie sie das progressiv gemacht haben, wo man ja, in der ersten Staffel gab es ja die Szene, wo Margot sozusagen die erste Frau in Mission Control ist und zwei Staffeln später haben wir quasi von den Hintergrundcharakteren, das ist ja durchmischt, sitzen jetzt Frauen und Männer dort und also die Chefin der NASA ist eine Frau, die Chefingenieurin mit Aleda ist eine Frau.
Die Astronautinnenführerin genau, war eine ist, Frau.
Genau, und wie du gesagt hast, gleichzeitig sind damit nicht alle Probleme gelöst, sondern werden teilweise dadurch erst aufgeworfen. Ich finde es halt lustig, dass gerade die erste Staffel als Vogue bezeichnet wird, weil die haben da halt sich sehr einfach gemacht, weil es, wie gesagt, dieses Frauen-Astronauten-Programm, das gab es wirklich, das haben die halt nur eingestampft und nie wieder weitergemacht. Und ich finde halt, genau, die Serie geht damit sehr schlau um, weil es keine finalen Lösungen für Probleme gibt. Also ihre Hauptaussage ist im Grunde, es gibt für strukturellen Misogynie und Rassismus gibt es keine Lösung, die sich noch nicht mal in einer Staffel finden lassen, sondern das muss halt über Jahrzehnte angegangen werden. Und das sieht man ja ganz deutlich. Okay, dann gibt es halt erst eine Frau, dann gibt es ganz viele Frauen und dann durchmischt sich das und dann gibt es schwarze Menschen und schwarze schwule Menschen. Und das war jetzt ja, also ich frage mich, wie wir quasi jetzt auf diesen Moment mit dem schwulen Astronauten zurückblicken in zwei Staffeln, wo das vielleicht schon wieder ganz anders ist. Und ich glaube, das ist so auch wahrscheinlich einer der großen Takeaways von dieser Serie. Also es ist eigentlich, ich finde ich echt eine, jetzt abgesehen von diesem Raumfahrtcharakter, kenne ich das auch nicht so oft, dass wir eine Serie haben, die im Grunde einen sehr großen historischen Zeitraum abdeckt. Also im Grunde würde mir da noch Fawlty Towers einfallen, aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere, mit einer anderen Idee dahinter. Aber
ja, oder Foundation, die aber nochmal einen ganz anderen Zeitrahmen
hat. Genau, Foundation ist ja nochmal
sehr viel in der Zukunft.
Genau, Foundation geht schon in die Richtung, ja. Aber ich finde es auch sehr schön, dass es quasi in unserer, mit der unserer Geschichte erzählt wird. Und dass man hier sehr gut erzählen kann, wie strukturelle Probleme gelöst werden, nämlich indem man sehr lange, sehr komplex daran arbeitet. Gleichzeitig finde ich es ein bisschen spannend, dass sie sich den Klimawandel für die Serie erspart haben. Also, dass sie sagen, naja, Klimawandel gibt es ja halt nicht, weil wir Fusionsenergie haben. Aber die ganzen gesellschaftlichen Probleme, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich so die Idee der Serie gewesen. Also, okay, wir zeigen, wie sich gesellschaftliche Probleme über Jahrzehnte hinweg entwickeln und wie man sie lösen könnte, wenn man wirklich in diesen Zeiträumen auch in unserer echten Welt denkt. Und Ronald D. Moore liegt es ja nicht fern, diese großen gesellschaftlichen Probleme anzugehen. Also, dass er zum Beispiel an Battlestar Galactica war er ja der Produzent und das ist ja im Grunde genau das Gleiche. Da geht es ja auch um eine Gesellschaft, die quasi in dieser Flotte repräsentiert wird. Es gibt die Präsidentin, es gibt den Flottenkapitän und beide treffen so ein bisschen auseinander. Lustige Geschichte, das ist im Grunde der innere Kampf, den sie bei Janeway geführt haben, weil Janeway, da konnten sie sich nie entscheiden, ob Janeway jetzt die Iron Lady oder Mutter Courage ist. Und deswegen war Ronald D. Moore so frustriert, dass er gesagt hat, bei meiner nächsten Serie mache ich zwei Figuren daraus.
Aber apropos, er war ja auch bei Star Trek dabei. Ich zitiere kurz wieder den Serienjunkies-Podcast, den ich heute Morgen gehört habe, wo Vanessa sagte, also ihr Traum wäre, dass die Serie irgendwann endet in der Gründung der Föderation der Planeten, dass das sozusagen hier die Hinführung
glaubst
zur
du,
Best Timeline ist.
Glaubst du, das Baby ist Kirk?
Nein, so viel Multiversum wollen wir hier auch gar nicht haben. Die Serie darf schön für sich selbst stehen.
Vor allem Kind in the Multiverse of Madness.
Ja, aber den Gedanke hatte ich nach der zweiten Staffel auch schon mal, dass es ja eine mögliche, dass so wie die Serie angelegt ist, wäre sowas wie eine Föderation eine mögliche tatsächliche Zukunft. Mhm. Wobei jetzt auch die Expanse eine mögliche, ja, dystopischere Zukunft ist mit dem Mars und so.
Ich glaube aber tatsächlich wirklich, also ich kann mir durchaus vorstellen, der Plan ist, okay, wir gehen jetzt, also jede Staffel deckt ja so ein Jahrzehnt ab, wir haben jetzt die 90er hinter uns, wir wissen schon, die nächste Staffel wird sich so um 2003, wahrscheinlich dann so 2003 bis 2010 oder 6 oder so drehen, und sagen, okay, vierte Staffel 2000er, fünfte Staffel 2010er, sechste Staffel 2020er und dann vielleicht noch eine siebte Staffel in die Zukunft. Und meine Idee ist ja, dass wir quasi die Serie beenden mit dem ersten Schiff, was sozusagen die Milch, ja vielleicht die Milchstraße oder vielleicht auch nur Sonnensystem verlässt. Also sagt, okay, die Menschheit bricht jetzt zu den Sternen auf und quasi das ist jetzt quasi dieses Kapitel auf der Erde ist jetzt damit abgeschlossen. Mhm. Und damit endet dann die Serie. Also so stelle ich das mir im Grunde vor.
Aber wir springen schon wieder von dem Thema weg. Ich wollte da noch ein bisschen was Motivisches, was sie mit der Queer-Storyline machen, ansprechen wollen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist eben zum Beispiel in der Folge, wo der Astronaut sein Coming-out hat, finde ich so krass, wie sie dieses Motiv spiegeln. Er steht da zweimal auf dem Mars und guckt da so an den Horizont. Und am Anfang ist es so total hoffnungsvoll und wir können hier jetzt eine neue Welt schaffen und der Horizont steht uns offen. Mhm. Und dann passiert das, was alles in der Folge passiert und am Ende steht er nochmal so da und es ist ein komplett anderer Kontext. Er steht quasi am Rande der Welt, fühlt sich ganz allein und auf sich zurückgeworfen und niemand, der ihn unterstützt und alle gucken ihn komisch an und die Russen feinden ihn an dafür und etc. Obwohl es eigentlich, ja, es ist derselbe Shot, aber komplett anders aufgeladen. Mhm.
Das stimmt, ist mir überhaupt nicht so aufgefallen. Aber wie du das beschreibst, macht die Serie wieder sehr gut. Kann ich nicht anders sagen.
Ich finde, ja, und ich finde auch noch eine Stärke von der Serie ist, dass sie manchmal so Figuren, so die Lösung für ein Problem schon mal ausschildern, erklären lassen, die dann später kommt. It's a surprise tool that's gonna help us later. Also hier finde ich das mit Ellen, die eben auch in der Folge so erklärt, ja, ich mache jetzt hier Executive Order, um quasi Agenda zu drücken. Mhm. Und zum einen zum quasi zu die einen werden sagen, es ist nicht progressiv genug. Also die Demokraten sagen, es ist nicht progressiv genug, es ist nur so ein Feigenblatt und die Republikaner sagen, das geht ja viel zu weit. Und dann streiten die sich halt in der Presse gegenseitig kaputt und ich habe so ein bisschen meine Ruhe und bin so ein bisschen aus dem Schussfeld raus. Und am Ende nutzt sie ja genau dieses Ding nochmal, wo sie halt merkt, okay, jetzt kommen hier ganz schön viele Dinge raus. Also zum einen diese ganze Sache mit Marco, also mit gut, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist noch gar nicht klar, wer es war, aber es kommt halt so raus, okay, da hat irgendjemand in NASA hat da Dinge durchgesteckt.
FBI ermittelt.
Ja, und mein Vizepräsident will hier so einen komischen Kuhhandel machen mit von wegen, ja, die entweder du trittst zurück oder die fand NASA, genau. Und sie macht dann ja den Move zu sagen, okay, ich setze jetzt wieder Agenda. Dadurch, dass ich mich oute, überschreibe ich die Schlagzeilen sozusagen.
Mhm. Ja.
Weil niemand wird über diese kleinen nitpicky Detailsachen dann noch reden, wenn sich die Präsidentin gerade geoutet hat.
Ja, und es ist halt beides mal so eine Flucht nach vorne.
Ja.
Ja.
Ja, es stimmt. Ach ja, lass uns noch kurz, wir haben das mit den Russen schon mal angesprochen, lass uns noch kurz über Nationen und Grenzen im Zusammenhang mit dieser Serie reden.
Ja.
Genau, Erik Fletsch, fängst du mit dem Thema an?
Ja, das fand ich halt so schön zu sehen, wie schnell dieses, wenn nachdem das Space Race quasi abgeschlossen sind und alle sind dann auf dem Mars, wie schnell das dann egal wird und wie schnell sich dann doch alle zusammenfinden, weil es auf dem Mars dann ja doch recht einsam ist. Und ja, dann sind eigentlich diese ganzen Nationen, die wir hier und diese Grenzen, die wir hier künstlich aufziehen, doch relativ egal. Und man hilft sich halt und man sucht die Gesellschaft und man findet sich zusammen. Und das finde ich sehr schön, in was da in der Serie passiert.
Gleichzeitig wird es ja nicht weggewischt. Also es ist gleichzeitig ja weiter ein Thema, in dem dann zum Beispiel jetzt halt ein Nordkoreaner dazukommt in dieser Staffel und sozusagen jetzt sich ein, ich will nicht sagen gemeinsamer Feind, weil unter den Menschen auf dem Mars ist er das ja nicht, aber so weltpolitisch sich vielleicht ein gemeinsamer Feind für die USA und die Sowjetunion herauskristallisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die, also dadurch, dass das jetzt halt in Folge 9 und 10 dieser Staffel so stark gemacht wurde und sich ja jetzt auch rausgestellt hat, der Nordkoreaner war der erste Mensch auf dem Mars und nicht Danielle und der russische Kommandeur da, dass es dann doch wieder nicht insgesamt egal ist, weltpolitisch. Also im Weltraum mögen die Grenzen für die Menschen, die dort sind, vielleicht mit der Zeit egaler werden, auch wenn sie ihre Sozialisation nicht so ganz loswerden. So, aber ich glaube, die weltpolitische Lage wird trotzdem die Raumfahrt, wie wir sie in dieser Serie erleben, immer weiter begleiten. Ich glaube nicht, dass sich das davon loslösen wird. Oder eine andere Entwicklung, die es ja auch noch eventuell nehmen könnte, ist so ein nationale Raumfahrt versus privatwirtschaftliche Raumfahrt. Da haben wir ja jetzt auch in dieser Staffel mit Dev, wie heißt der mit Nachnamen? Egal, mit Dev Ayessa einen Akteur gehabt mit seinem Helios-Firma, also so ein Elon Musk-Akteur nenne ich ihn jetzt mal. Und dass es dann halt so dieses staatliche versus privatwirtschaftliche Raumfahrt ist. Aber ich glaube grundsätzlich, dass diese großen kapitalistischen und weltpolitischen Konflikte die Raumfahrt auch in Staffel 6 dieser Serie noch prägen werden. Ich glaube, anders geht's gar nicht. Dann verliert die Serie auch ein bisschen ihren Charme der Alternate History. Es wird nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen sein.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber es ist halt die Frage, genau, wo verlaufen die Konfliktlinien?
Mhm.
Ich finde, die private Raumfahrt, das haben sie jetzt diese Staffel nur, glaube ich, angeschnitten. Also ich würde sagen, Dev Ayessa, den werden wir auch garantiert nochmal wiedersehen.
Mhm.
Der hat jetzt ja sozusagen freie Schussbahn auch wieder bei Helios, wo Karen weg ist. Und der hatte, also ich glaube, der wird auch noch mal in den nächsten Staffeln ein Main Character werden. Ich finde, er ist auch diese Staffel zu gut weggekommen. Man hat noch nicht so genau aufgezeigt, warum das schwierig ist, was er da macht mit seinem Fake-Kommunismus im Unternehmen.
Es war sehr schön, wie am Ende gibt's ja diese Szene, wo Dev und mit seinen Mitarbeitern spricht und will, dass sie mit ihm quasi in eine neue Firma gehen und dann sagt Karen halt,
sie rein manipulieren.
Genau, und Karen sagt halt, naja, aber da wird es schon ganz schöne Cuts in euren Gehältern geben und die Leute dann so, aha, wie viel wäre das denn? Und es kommt halt irgendwie so raus, naja, so richtig Geld zahlen kann er halt am Anfang nicht, wo Christopher dann auf der Couch saß und zu mir sagte, er hätte ja auch einfach sagen können, er nimmt all sein Vermögen und teilt es unter den Mitarbeitenden auf und dann können die gemeinsam an der Sache arbeiten. Aber so viel Kommunismus konnte er dann sich doch nicht leisten, sozusagen, oder sich dazu durchringen.
Ja, aber ich finde, da hätte man mit ihm noch ein bisschen härter ins Gericht gehen können. Ich finde auch, für einen Elon Musk-Charakter weiß er zu viel über Ingenieure. Um eine Elon Musk-Figur zu sein, muss doch mehr Smokes and Mirrors sein. Aber das ist eine andere Sache. Ich finde, wird noch wahrscheinlich mehr passieren in der nächsten Staffel. Ich glaube nicht, dass Nordkorea der große neue Bösewicht wird. Ich glaube, dafür sind die Nordkoreaner, also die haben es jetzt geschafft, einen Raum, ein Mini-Raumschiff wirklich zum Mars zu bringen. Ich würde mich freuen, wenn der Charakter wiederkommt. Ja. Also so wie der sowjetische Überläufer aus der letzten Staffel.
Ja.
Und ich fand es ganz lustig, wie sie, also es ist ja mal so, dass der Vorgriff am Ende der letzten Staffel in der Mitte oder jetzt hier sogar am Ende der nächsten Staffel spielt. Also wenn man sich erinnert, am Ende der ersten Staffel hatten wir diesen Sea Dragon Launch, was dann in der zweiten Staffel irgendwo in der Mitte passiert ist. Und dann hatten wir am Ende der zweiten Staffel diesen Blick mit den Füßen auf dem Mars, was, wie wir jetzt ja wissen, die Füße des Nordkoreaners waren, der ja tatsächlich der erste Mensch auf dem Mars war. Und dieser Shot wurde ja erst am Ende der Staffel wiedergebracht. Also jetzt kann man sich ja fragen, okay, wir sehen jetzt am Ende dieser Staffel Margo in Russland. Da wird ja, also wahrscheinlich werden sie nicht genau dort ansetzen, sondern vielleicht ein bisschen früher in den 2000ern. Aber die Frage, was macht da Margo? Ist sie wirklich übergelaufen oder ist das noch was ganz anderes?
Ist sie auch auf Spionenmissionen unterwegs? Genau. Doppelagentin
Margo. Margo 007. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt dass so die Ländergrenzen aufgehen, dass vielleicht auch andere Player noch wichtiger werden, also die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich meine, was ist denn zum Beispiel mit China? Die müssten doch jetzt auch mal wichtig werden.
Stimmt. Südamerika ist ja tatsächlich auf einer dieser Karten zu sehen gewesen, zu großen Teilen jetzt sowjetisch.
Genau.
In dieser Zeitline.
Was ich auch ganz spannend finde, wo ich gerade nochmal gedacht habe, okay, warum kann 9/11 in dieser Zeitlinie nicht passieren? Und gedacht, am Anfang sagen irgendwie, die Russen haben Afghanistan nicht, also sind nicht nach Afghanistan rein oder haben Afghanistan erfolgreich besetzt. Und das würde ja dazu führen, dass die Amerikaner nicht die Mujahedin finanzieren müssten in Afghanistan, und die Mujahedin, daraus ist ja so ein bisschen Al-Qaida hervorgegangen, oder die waren auf jeden Fall, hat das dazu geführt, dass Al-Qaida so groß geworden ist in der Region, und das würde bedeuten, dass der quasi dieser Islamismus, der dann quasi mit Al-Qaida und 9/11 so quasi einen Höhepunkt hatte, gar nicht so passieren konnte. Die Frage, wird es irgendwas mit Islamismus geben? Vorstellen könnte, ist, dass in den nächsten Staffeln China und vielleicht Saudi-Arabien, wobei diese spannende Sache ist, Saudi-Arabien kann ja auch nicht so reich sein in dieser Welt, weil das Öl ja keine Rolle mehr spielt.
Stimmt.
Also mich würde interessieren, was macht Saudi-Arabien in dieser Welt und was macht China in dieser Welt? Und da sehe ich jetzt die neuen spannenden Player. Also vor allem, was passiert, wenn China erstarkt, aber es gleichzeitig noch eine Sowjetunion gibt?
Ich frage mich zusätzlich, was passiert mit dem Player USA, in dem wir ja jetzt Bombings durch rechte Verschwörungstheoretiker haben. Inwiefern wird diese gesellschaftliche Bewegung sich in 10 Jahren vielleicht auch vergrößert haben? Welche Art von weißem Terrorismus wird es vielleicht Anfang der 2000er in den USA noch geben? Oder haben die mittlerweile vielleicht auch eine politische Partei, die irgendwie mitmischt oder so? Also vielleicht verändert sich auch der Player USA einfach noch ein bisschen mehr in eine Evil-Richtung, als er das aktuell ist.
Ja, und wenn sie jetzt auch so weitermachen, werden sie ja wahrscheinlich irgendeine Weltwirtschaftskrise aufgreifen. Also wenn man sagt, okay, sie machen nicht ganz genau die Subprime-Mortgage-Finanzkrise der 2008er Jahre, sondern bauen das irgendwie anders ein. Das fände ich auch spannend. Also wenn sagen, okay, wir haben jetzt eine Finanzkrise und das Geld bei der NASA ist auch nicht mehr so dicke, auch wenn sie sich selber finanzieren. Aber vielleicht haben sie dann einfach nicht mehr so viel Geld. Also da sind sehr viele Faktoren jetzt im Spiel.
Nochmal kurzer Rückgriff zur Kritik an Dev. Also ich würde auch sagen, für mich lässt die Serie ihn viel zu leicht damit davonkommen.
Aber ich glaube, er ist noch nicht davon gekommen.
Wir wollen jetzt auf den Mars fliegen und fliegen eben nicht zurück, um die zu retten. Also da gab es ja quasi gar keine irgendwie Auswirkungen dafür. Also da finde ich, da lassen sie ihn viel zu leicht damit davon kommen.
Stimmt, er wird ja eigentlich nur entlassen, weil es zu teuer ist und nicht funktioniert. Und nicht dafür, dass er moralisch falsche Entscheidungen in diesem Prozess getroffen hat. Beziehungsweise hat er ja nicht. Er hat ja seine Mitarbeitenden entscheiden lassen. Oh, ja. Schrecklich.
Ich glaube, wir haben auch noch nicht so, um hier Ed Baldwin zu zitieren, there will be a reckoning. Ich glaube einfach, dass der Charakter noch gar nicht angefangen hat, eine Rolle zu spielen, sondern der wurde jetzt erstmal eingeführt als Player, aber so wirklich wichtig wird er wahrscheinlich erst in der nächsten Staffel.
Ja, und dann haben wir ja, wie ihr jetzt schon angesprochen habt, mit dem Bombing diese Storyline, wo ich erst gedacht habe, okay, der Jimmy, der kommt da irgendwie ein bisschen in komische Verschwörungstheoretiker, Truther-Kreise rein, die da ein bisschen Komisches machen, aber ich glaube, besprechen müssen wir die nicht. Und dann passiert dieses Staffelfinale, wo ich jetzt euch erstmal fragen würde, denkt ihr, dass das jetzt schon das, ja quasi das größte Ding war aus dieser Storyline, oder werden wir noch mehr rechten Terrorismus sehen?
Ich habe es ja eben schon mal versucht auszuarbeiten. So wie ich die MacherInnen dieser Serie bis jetzt erlebt habe, versuchen die Dinge, die uns aktuell im Jahr jetzt 2022 irgendwie beschäftigen, in dieser Alternate History irgendwo schon früher mit einzuweben. Ja, hier wie die privatwirtschaftliche Raumfahrt zum Beispiel. Ich meine, Elon Musk haben wir jetzt, der Raumfahrt macht seit wann macht SpaceX wirklich Raumfahrt?
Früher 2000er.
Ja, und da sind wir hier 10 Jahre davor. So.
Ja, also sie ziehen so ein bisschen genau. Alles 10 Jahre nach vorne.
Und ich glaube schon, dass die mit diesem Fokus legen auf unser 9-11 ist ein weißer Terrorismus, dass sie daraus noch mehr machen wollen, dass sie das nicht einfach so an einer Stelle einbauen, sondern dass sie uns damit auch noch was über unsere heutige Gesellschaft erzählen wollen. Und ich meine, gerade Verschwörungsmythen und all diese Alt-Right-Entwicklungen in den USA, ja vielleicht, also USA und Deutschland, glaube ich, 2 Länder, auf die man da sehr explizit gucken muss aktuell.
USA und Deutschland. Ach, wegen rechtem, ich dachte wegen
rechtem,
Raumfahrt.
Nee, wegen rechtem, okay. Rechtem Nationalismus und Verschwörungskram und
ich glaub,
all diesen.
Auf welches Land müsste man da gerade nicht schauen?
Ja, du hast recht. Aber genau, also deshalb glaube ich, die haben das sehr bewusst jetzt an diese Stelle gesetzt, um damit weitere Geschichten in der nächsten Staffel zu erzählen. Und
ich glaube auch, dass das, also dieser Terrorismus, das kommt ja daraus, dass ja sehr viele Öl- und Gasarbeiter, also dass halt eine sehr große Arbeitslosigkeit herrscht, weil halt Fusion. Und ich kann mir
also Fusionstechnologie.
Fusionstechnologie. Und ich kann mir vorstellen, dass daraus dann auch dieser dass daraus dann diese Weltwirtschaftskrise erwächst oder so eine Wirtschaftskrise erwächst, also gesagt, okay, irgendwann crasht dieses ganze System, irgendwas ist mit Helium kaputt, was weiß ich, das Ganze bricht ein und wir haben hier wirklich so ein wirtschaftliches Problem, woraus dann andere Sachen, also dass zum Beispiel privatwirtschaftliche Unternehmen in der Raumfahrt eine immer größere Rolle spielen oder dass die NASA immer mehr Public-Private Partnership eingehen muss. Mhm. Und im Grunde ja das, also im Grunde hat ja Ellen jetzt auch eine Situation verändert, die wir aktuell haben. Also aktuell legt ja das hier Subcommittee im Repräsentantenhaus das NASA-Budget fest. Das ist ja genau das, was Ellen verhindert hat in der Serie. Und da frage ich mich halt, wie das weitergeht. Und natürlich, also was man der Serie vorwerfen könnte, ist, die tun alles quasi dafür, die Geschichte so hinzustricken, dass Raumfahrt immer eine wichtige Rolle spielt. Die Geschichte muss ja, also eine Alternate History kann auch so verlaufen, dass Raumfahrt nicht so eine richtige Rolle spielt. Aber wir haben jetzt eine Astronautin als Präsidentin, irgendwie die gesamte Energie kommt vom Mond. Also Raumfahrt muss in dieser Welt immer eine größere Rolle spielen und sie biegen alles so ein bisschen darauf hin. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Wirtschaftskrise und rechter Terrorismus alles immer ein bisschen was mit Raumfahrt zu tun hat. Ich hätte es gerne nicht, dass wir nochmal so eine Verschwörungsgeschichte haben. Ich hatte mir das noch ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ich hatte jetzt eher so gedacht, naja, die marschieren da jetzt ein und halten den Mission Control mit Waffengewalt Geisel und dann muss in einer verzweifelten Aktion jemand auf einen roten Knopf drücken, damit irgendwas gemacht werden kann und dann wird sie erschossen und solche Sachen hatte ich mir vorgestellt. Deswegen fand ich das jetzt hier noch ein bisschen besser gelöst, aber ich hasse es eigentlich, wenn so ein Nebenplot passiert, wo man weiß, okay, das wird irgendwann ganz schlimm enden und wenn doch nur die Leute, also was wäre denn, wenn Karen einfach um Hilfe gerufen hätte? Oder was wäre, wenn hier Jimmy einfach die Polizei gerufen hätte, gesagt, hier, ich gehe zu dem Wachmann hin und sag, pass auf, die haben eine Bombe und so.
Jimmy hatte ja noch nicht durchschaut, dass sie eine
Bombe haben. Ja, aber ich hasse halt so Situationen, wo die Leute nicht miteinander reden. Aber ich fände es trotzdem spannend, wenn sie irgendwie anders diesen rechten Nationalismus und ja auch diese wirtschaftlichen Probleme, die jetzt durch dieses Überangebot von Helium 3 passiert, nochmal größer in den Fokus stellen. Das war jetzt ja alles sehr am Rande immer.
Ja, und ich finde es auch interessant, wie sie dann ein alternatives Ding zu den Mondlandungsverschwörungstheorien aufmachen.
Stimmt.
Weil Mondlandungsverschwörungstheorien kann es ja in der Welt nicht geben, weil es ist ja offensichtlich, wie das alles funktioniert hat und dass es da genug Beweise gibt und genug Missionen und so und dass er auch immer noch immer am Laufen ist. Aber dafür erzählen sie halt, was ich noch mal schmerzhafter eigentlich für Jimmy und hier
Danny
auch sein muss, so von wegen, da kommen jetzt so Leute, die das komplett wegwischen, die sagen, ja, das mit Tracy und Gordo, das ist ja gar nicht passiert, das ist jetzt so eine Geschichte, die sich ausdenken und die uns erzählen, aber die führen uns nur an der Nase rum. Und wir haben es gesehen, wir haben es ja im Finale gesehen, letzte Staffel, dass es wirklich passiert ist.
Ja, ich glaube, das wird noch gut. Kurze Side Note an der Stelle, hatte ich selber noch gar nicht gesehen, aber habe ich heute einen Tipp zu gehört, dass es auf Apple TV auch zu all diesen geschichtlichen, oder wahrscheinlich nicht allen, aber vielen dieser geschichtlichen Änderungen, die es in dieser Timeline gibt, kleine Videos gibt, die, also weil sie ja auch sehr viel mit Archivmaterial arbeiten, dass sie dann umarbeiten in der Serie, zum Beispiel dieses Kanzlerduell, wollte ich schon sagen, Präsidentschaftsduell zwischen Ellen und Bill Clinton, das ist ja Original-Content von Bill Clinton sozusagen, und um sozusagen diese Alternate History jetzt auch ein bisschen einzuordnen und wiederum vor Verschwörungs Gläubigen in unserer Zeitline zu schützen, machen sie auch Einordnungsvideos auf Apple TV, wo du dir angucken kannst, was hat sich warum, wie geändert in der Timeline, die dort dargestellt wird, und was war das Originalereignis, aus dem dieses Material gezogen wird. Das wollte ich nochmal als Tipp an dieser Stelle, also ungesehenen Tipp, ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, aber ich habe da Lust drauf. Ich würde zum Abschluss gerne noch einmal meinen größten Pluspunkt an der Serie herausstellen. Wir haben das schon angedeutet und wir haben jetzt viel über den Inhalt gesprochen und viel an dem Inhalt spricht mich extrem an. Aber was ich wirklich am allerbesten an der Serie finde, ist das Pacing. Und ich bin ja selten jemand, die auf solche technischen Aspekte sich so davon mitreißen lässt, wenn die so gut sind. Aber in dieser Serie reißt mich genau das einfach mit. Was die für Entscheidungen treffen, welche Momente in aller Ausführlichkeit erzählt werden. Und wir haben halt zwei Episoden lang, 20 Minuten gefühlt erzählte Zeit. Und dann haben wir wiederum am Ende von Episode 3 springen wir einfach mal 3 Jahre und die sind schon gestartet mit der Mars-Mission. So. Einfach so eine Entscheidung, so bold zu treffen, finde ich so gut. Und dann auch noch jede fucking Folge mit einem Cliffhanger zu beenden, bei dem ich gerne sofort weitergucken will. Und das sind nicht so eine billigen Cliffhanger, sondern das sind halt echt so, also als am Ende von Folge 9 plötzlich dieser Koreaner mit der Pistole vor den beiden steht, ja, was ist das für ein guter Moment, um eine Episode zu beenden und so. Also es ist einfach handwerklich, was das Pacing angeht, für mich wirklich Maßstab für vieles, was ich ab jetzt gucken werde, weil ich, ja, es begeistert mich einfach. Das wollte ich zum Schluss nochmal sagen.
Ja, da kann ich nichts hinzufügen. Ich finde das wirklich sehr schön, dass auch, wie wir jetzt ja gemerkt haben, Folgenlängen können sehr stark variieren, aber jetzt ist man noch nicht mal in der Serie an irgendeine Zeitstruktur gebunden. Ich finde, das ist wirklich ein Zeichen des modernen Storytellings.
Voll.
Ja, ich bin auch sehr begeistert und ich glaube, man kann schon absehen, dass diese Serie in dem einen oder anderen Filmrückblickslisten bei uns nochmal auftauchen wird.
Ich glaube auch, das könnte sein, dass wir mindestens eine, wahrscheinlich mehr Personen von uns in der Jahrestop 10, die nochmal drin haben werden. Wartet darauf. Gut.
Ja, gut, Dann kommen wir zu den traditionellen Abschlusskapiteln und da fangen wir an mit dem Kulturpick und da darf die Becky beginnen.
Genau, ich habe was mitgebracht. Ich glaube, das allererste Mal, wo ich nicht sagen würde, ist eine uneingeschränkte Empfehlung, sondern ich habe das aus einem sehr spezifischen Grund mitgebracht. Und zwar ist es die Serie God's Favorite Idiot. Also erstmal Einschränkung natürlich, ist ein schrecklicher Titel. Das Wort Idiot irgendwie ist aus ableistischer, also ist schon ein ableistischer Begriff. Und ja, es wird in der Serie irgendwie aufgelöst, aber muss halt eigentlich nicht sein. Genau, es ist eine Serie, ich glaube 12 Folgen auf oder 13 Folgen auf Netflix mit Melissa McCarthy und Ben Falcone, ihres Zeichens mein Lieblingsehepaar in Hollywood. Und das ist auch der Grund, warum ich das mitbringe. Das ist nicht die beste Serie aller Zeiten. Ja, das ist ganz lustig. Man muss auch so ein bisschen durch die ersten 2 Folgen sich fast quälen, aber danach wird es irgendwie charmanter. Es geht halt hauptsächlich um die Figur von Ben Falcone, der so eine Art Abgesandter von Gott auf Erden plötzlich wird. Er merkt es erst daran, dass er immer leuchtet und ein bestimmtes Lied auf den ganzen Smart-Home-Geräten in seiner Umgebung angeht, wenn er da hinkommt. Und irgendwann trifft er dann auch Engel und Teufel und verschiedene Leute, die irgendwie in verschiedene Dämonen und sowas. Und also das ist so von der Story okay, aber Ben Falcone und Melissa McCarthy sind einfach so fantastisch miteinander. Wir haben die ja schon mal gemeinsam ganz kurz in Thunder Force gesehen, wo sie ja eine der Hauptrollen spielt und er so eine ganz kleine Nebenrolle. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie die sich gegenseitig elevaten. Also man hat das Gefühl, die spielen einfach beide sehr viel besser mit der jeweils anderen Person. Und die haben dann so einen ganz speziellen Glow. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das spricht mich extrem an. Das heißt, für Menschen, die Melissa McCarthy mögen oder für Menschen, die es mögen, wenn zwei Charaktere oder zwei SchauspielerInnen das Beste auseinander herausholen, für die würde ich die Serie empfehlen.
Alles klar. Erik, du darfst weitermachen.
Ja, ich habe jetzt ein Thema, wo wahrscheinlich jetzt einige denken, hä, was ist denn das jetzt für ein weirdes Ding? Das ist ja schon auch schon ewig Jahre alt. Ich habe Mario und Rabbids Kingdom Battle mit. Und zwar, da muss ich kurz aufholen, wie ich da drauf gekommen bin. Es kam ja jetzt, gab ja jetzt vor einer Weile diese Sony, nee, oder wer auch immer das macht.
Ubisoft macht die Rabbids.
Ja. Die Ubisoft Direct, wo sie das neue Spiel vorgestellt haben, detaillierter den Nachfolger dann eben, Mario und Rabbids Sparks of Hope. Und da hatte ich dann gedacht erst, okay, guckst du dir mal in Vorbereitung das alte Let's Play von Nintendo an. Und dann kam irgendwann Nintendo um die Ecke und hat gemeint, hier ja, für Leute, die Nintendo Switch Online haben, wir geben da mal das auf online für ein paar Tage frei, ich glaube eine Woche oder so, konnte man das einfach so kostenlos anprobieren und dann antesten. Also auch volle Game, wenn man da durchgespielt hätte, hätte man es glaube ich auch komplett spielen können. Ich habe da so die erste Welt geschafft in der Zeit und war dann schon sehr, sehr angetan davon, weil es wirklich zum einen sehr hochglanz gepolished ist, was eben diesen schon den Nintendo-Anspruch an Qualität hat, finde ich. Also den Nintendo-Anspruch, den Nintendo mal hatte. Was es noch das Nintendo Seal of Quality und so gab. Und es hat ein bisschen, ja, ins Comedy-hafte übertrieben natürlich mit den Rabbids. Also ein bisschen diese Rabbids-Wackheit ist da schon drin.
Die Rabbids was?
Wack.
Ach, Wack. Ich dachte gerade, was soll denn eine Wackheit sein?
Wackiness, genau. Und ja, das Spiel ist ja so ein Turn-Based-Strategie-Ding. Man hat halt, man spielt halt mit 3 Figuren aus mehreren Typen, die man sich da auswählen kann. Also es gibt sowohl Rapid-Versionen als auch normale Versionen. Also es gibt zum Beispiel Rapid Peach und Peach und es gibt Rapid Mario und Mario. Und die haben halt so verschiedene.
Entschuldigung, Christopher hat mir das Bild gerade gezeigt.
Von der Rapid Peach.
Die haben halt so verschiedene Waffen, was die können, halt, haben halt alle verschiedene Fähigkeiten auch, so Ja, also der eine hat halt eher so eine Sniper, mit dem der weit schießen kann. Der andere hat so einen Hammer, mit dem er auf näher halt großen Schaden machen kann. Und dann hat halt jeder so seine Stärken und Schwächen. Und davon kann man sich immer drei raussuchen. Und dann muss man sich halt so diese Kämpfetür Zug für Zug quasi ertüfteln, wie man da am besten spielt, wie man da mitnimmt, welche Strategie man fährt. Und das wird doch relativ schnell schwer auch. Also das ist jetzt nicht irgendwie leicht, dann klickt man sich da durch und schickt die da hin und irgendwie wird das schon, sondern man muss ja wirklich überlegen. Und die Schwierigkeit zieht auch schnell an und das gefällt mir da dran. Und eben dieses Zugbasierte gefällt mir, weil man sich da halt wirklich hinsetzen kann und überlegen kann und gucken kann und planen kann und dann macht man halt seinen Zug. Ich mag dieses Echtzeit manchmal nicht so, weil man dann so hektisch immer schnell reagieren muss.
Mhm. Christopher kennt mich, wie ich bei schnellem Reagieren am Controller oft verzweifelt.
Das ist oft sehr gut und auch sehr schnell sehr gut. Das überrascht mich manchmal.
Ja.
Ja, die Rabbits, die Ur-Minions sozusagen. Minions, bevor es Minions gab.
Findest du?
Finde ich schon ein bisschen. Auch so von der, sag ich mal, was man mit den Figuren alles machen kann. Also wie du gesagt hast, es gibt Rabbit Peach, es gibt ja auch Rayman und Rabbids. Stell dir mal, ja, das könnte man auch alles mit Minions erzählen. Stell dir das mal vor. Das wird auch passieren. Jetzt, wo Universal mit Nintendo auch eine Kooperation hat. Ich sag dir, in 10 Jahren wird es Minions versus Mario geben.
Oder Mario und Rabbids und Minions.
Ja.
Und auf den Nachfolger freue ich mich auch schon, der bringt dann nämlich noch Mario Galaxy mit rein, da gibt's dann auch Rosalinda und so und dann kann man auch Bowser spielen, der ist in dem Spiel noch der Gegner, aber im Nachfolger ist Bowser mit auf unserer Seite.
Spannend.
Und wahrscheinlich gibt's dann auch Rabbit Bowser.
Spannend.
Christopher, hast du auch noch einen Pick?
Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Nee, nicht Stop Recording, so. Ich gehe noch ein bisschen weiter zurück als Erik und zwar in die 90er, denn ich mache ja gerade meinen großen Fantasy-Deep Dive, wie ihr wisst, und habe mir jetzt das erste Buch, also nicht das erste Buch, was erschienen ist, sondern das erste Buch, was alle sagen, dass man das als erstes lesen soll, aus der Witcher-Reihe zugelegt. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Ich glaube, da werden verschiedene Kurzgeschichten versammelt, die der Autor in so Magazinen veröffentlicht hat, heißt Der letzte Wunsch. Und ja, das ist so ein bisschen, man erlebt Abenteuer mit dem Witcher und lernt so ihn ein bisschen als Charakter kennen und es werden auch so die Grundmotive eingeführt, also ich würde ja sagen, ein großes Grundmotiv von der Witcher-Reihe ist ja, was ist ein Monster, wer ist ein Monster, sind manchmal gar keine Monster, obwohl sie wie Monster aussehen und Menschen sind manchmal Monster, obwohl sie nicht wie Monster aussehen, also das ist alles so ein bisschen, wird das philosophisch verhandelt und ich finde das tatsächlich ganz gut geschrieben auch, also es ist einfach ganz oft so, dass gar nicht so viel ausgekämpft wird. Also man denkt sich halt, der Witcher, der hat große Schwerter, der ist sehr stark. Aber da gibt es halt auch Geschichten, wo der sich einfach mal an den Tisch setzt und eine Geschichte erzählen lässt. Und das finde ich ganz nett. Und es ist halt auch so ein bisschen, so alle slawischen Mythen und auch so der normale Märchenkanon, der dort so ein bisschen verarbeitet wird. Also es gibt jetzt hier so eine alternative Erzählung von Schneewittchen und die 7 Zwerge, wo es darum geht, ob Schneewittchen in dieser Welt böse oder gut ist, ist sie ein Monster oder nicht.
Ist das schon Alternate History?
Ja, also es ist halt so ein bisschen Mittelerde trifft Gebrüder Grimm. Und ich bin großer Fan davon. Ich finde es lustig, der Witcher ist immer sehr schnell dabei, allen Leuten zu erzählen, dass er der Witcher ist. Und oft ist sein Hauptargument, I'm a Witcher. Und
das ist aber schon der Witcher aus Witcher 3, oder?
Das ist der, es gibt nur den einen, also es gibt mehrere Witcher, aber wenn es um The Witcher geht, dann ist es immer Geralt of Rivia oder wie er auch immer ausgesprochen wird, Geralt of Rivia. aber genau, es ist die gleiche Figur. Lustigerweise spielen ja auch die Spiele, und deswegen fange ich erst mit den Büchern an, die Spiele spielen ja viele Jahre nach dieser ganzen Romangeschichte. Und deswegen fange ich halt so an, dass ich sage, okay, ich lese erst alle Bücher, dann gehe ich an die Spiele Und wahrscheinlich, nachdem ich auch die Bücher gelesen habe, kann ich mit der Serie anfangen. Die referenzieren sich ja sehr stark auf die Bücher. Aber ich wollte erst die Bücher lesen. Und genau, da bin ich jetzt so, habe jetzt schon ein paar Kurzgeschichten durch und die sind alle ganz nett. Man merkt so ein bisschen der ganzen Geschichte an, das ist irgendwie in den 90ern in Polen entstanden. Also progressiv ist das nicht, würde ich sagen. Und ich muss jetzt, glaube ich, auch niemandem mehr empfehlen, sich mal den Witcher anzuschauen. Ich glaube, wenn man den Witcher jetzt nicht kennt, dann ist es auch zu spät. Oder die Leute, die sich jetzt schon gegen den Witcher entschieden haben, die werden sich jetzt von mir nicht überzeugen lassen.
Müssen sie ja auch nicht.
Genau, müssen sie auch nicht, aber ich habe sehr viel Spaß daran. Ist, wie gesagt, mein Einstieg in die Fantasy-Welt und da wird es später noch einen anderen Einstieg geben. Aber erstmal geht es ums Fremdpodcasten. Lieber Erik, fangen wir mit Erik an, da steht nämlich zuerst im Dokument. Wo warst du denn so unterwegs?
Ja, ich war jetzt öfter bei Max Snyder zu hören, weil es läuft ja aktuell die letzte, sechste finale Staffel von Better Call Saul. Und da gibt es ja den Better Call Saul Wiki Podcast bei Max Snyder und da war ich jetzt öfter mal zu Gast. Und werde auch wieder nächste Woche wieder dabei sein. Da geht's ja dann, da ist ja dann schon das Staffelfinale und dann ist Better Call Saul auch schon wieder zu Ende.
Psst, beim Finale werden wir auch da sein.
Ah, da werdet ihr auch da sein.
Ja, schauen wir mal. Ich bin ja die Spätzünderin, was Better Call Saul angeht.
Aber abgegangen wie eine Rakete.
Ja, das erzähle ich dann nächste Woche bei BCSW. Ich bin Sam.
Hallo Sam.
Ich habe einen Auftrag für dich. Nein, Erik hat mich zu Recht darauf hingewiesen, dass ich in euch, lieben KultPass-HörerInnen, noch gar nicht erzählt habe, dass ich jetzt Sam bin. Sam ist die Piratenkapitänin im Podcast Tapfere Tackerhacker vom lieben Johannes. Ganz am Anfang haben wir schon mal darüber gesprochen. In der Podcast-Serie davor, Plötzlich Piratin, war es noch so, dass jeder Kandidat und jede Kandidatin in ihrer Folge Sam war. Jetzt ist es so, dass es eine Sam gibt, die Aufträge an andere Leute vergibt. Und das bin ich. Also ich darf für jede Folge immer die Aufträge einsprechen und habe da sehr viel Spaß dran. Und das ist natürlich ein Grund für euch, hoffe ich, dass das ein Grund ist, mal rüberzuhören bei den tapferen Tackerhackern.
Und für mich gibt es natürlich schon einen Highlight-Sam-Auftritt aus den bisherigen.
Lass mich raten, nämlich das Bierraten.
Das Bierraten, wo Sam von Zug zu Zug betrunkener wird.
Kriegst du so die Regieanweisung? Ja, und dann bitte von Mal zu Mal ein bisschen betrunkener werden, aber nur ein bisschen. Du kriegst das schon hin.
Hast du einfach zwischen jedem Zug ein Limoncello getrunken?
Nein, habe ich nicht. Ich habe das rein aus meinem Innersten mich erinnert an Betrunkenheitserlebnisse.
Und das eine Mal wurde betrunken, was?
Genau. Und immer betrunkener wurde, ja. Verlinken wir euch in den Shownotes. Und es war ja gerade Fußball-EM diesen Sommer. Und da waren wir von meinem anderen Podcast Früff, Frauen reden über Fußball, mal wieder viel gefragt in der Presse. Und ich war zweimal bei RBB Kultur zu hören. Auch ein bisschen allgemeiner, also nicht nur auf spezifische Spiele bezogen, sondern mehr so allgemein auch zu Fußball der Frauen und seine Bedeutung in unserer Gesellschaft und so. Und das verlinke ich euch auch gerne, da gibt es Snippets von und ich mit einem wurde ich sogar eine Zitatkachel auf Instagram, die von Leuten geteilt wurde.
Da wurdest du von RBB Kultur richtig gekachelt.
Du sagst es. Ja, so viel zum Fremdpodcasten. Damit ist das Podcast-Thema aber noch nicht ganz abgehandelt. Christopher, du möchtest noch einen Podcast-Gruß in die Welt raussenden.
Genau, wir wissen ja, der Hörer ist der Feind des Grüßers, wie Erik vertwittert hat. deswegen grüßen wir am Schluss immer noch einen anderen Podcast. Und wie ich ja schon erwähnt hatte, mache ich gerade meinen Fantasy Deep Dive und da nähere ich mich auch gerade dem Zentralwerk des Silmarillion, also der Bibel zu Herr der Ringe an. Und das mache ich natürlich nicht ohne Begleitung, weil das Silmarillion ist schon ein ganz schön harter Brocken. Und da trifft es sich gut, dass es den Silmaria-Podcast von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft gibt. Tolkien,
glaube ich einfach.
Tolkien, der Deutschen Tolkien, jetzt habe ich es kaputt gemacht.
Der DTG.
Der DTG, genau. Genau, wird von Maria gemacht, deswegen Silmaria zum Silmarillion. Ich habe jetzt ein paar Folgen angehört. Man muss immer Hausaufgaben machen, deswegen bin ich noch nicht so weit. Man muss immer auch den Text gelesen haben. Das ist wie der Uni beim Seminar. Ohne den Text gelesen zu haben, wird schwierig. Aber ich finde es sehr gut, dass man da nochmal erklärt bekommt, wer jetzt wie viel Namen wann hat und in welcher Sprache was bedeutet. Maria ist auch im echten Leben Sprachwissenschaftlerin, historische Sprachwissenschaftlerin. Deswegen hatte ich mir schon gedacht, und es wurde mittlerweile bestätigt, dass auch gern gesehener Podcast-Hörer in diesem Podcast, der Jan, gut mit ihr bekannt ist. Und deswegen dachte ich mir, so falsch kann dieser Podcast nicht sein. Und deswegen möchten wir ihn hiermit offiziell grüßen.
Schaffnergruß, Podcastgruß.
Der elbische Schaffnergruß geht raus.
Ach nee, warte. Wie machen die Elben? Haben die nicht auch so einen Handgruß? Egal, sieht man eh nicht im Podcast. Ich habe den elbischen Handgruß gemacht.
Genau, wir haben den elbischen Handgruß gemacht. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Schon nach 2 Stunden.
Ja, es ist ja auch nur ein Thema.
Genau.
Wie wir es euch versprochen haben, wir werden trotzdem weiter länglich über die einzelnen Themen reden.
Lang und länglich.
Ja.
Das neue sanft und sorgfältig, lang und länglich.
Ich bin so glücklich, dass ich jetzt mal alles rauslassen konnte über diese Serie. Ich habe so viele Kommentare mir angespart, um sie für den heutigen Moment rauszuhauen.
Aber dafür sind wir bald auch schon wieder da mit einem Film, sehr wahrscheinlich.
Richtig, nach KPS folgt KPF. Nächstes Mal besprechen wir sehr wahrscheinlich einen Film. Und für übernächstes Mal habe ich auch schon einen Film im Auge. Lasst uns mal schauen, was das wird. Bis dahin.
Ciao Marillion.
Mit freundlichem Gruß, Anonymous.
Ich sag einfach mal tschüss.
Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Nochmal jetzt for real.
For real? Ja. Falls schon die Witze des Tages fallen. Wir können kurz erzählen, wir haben ein Getränk des Tages.
Ja, warte, Stößchen.
Wie die echten PodcasterInnen haben wir heute ein Getränk dabei und erzählen, was es ist. Habe ich von Renk und Dennis gelernt, dass das die echten PodcasterInnen machen müssen.
Das Annikas Getränk der Woche.
Federweißer. Wir trinken den zweiten Federweißen aus dem Supermarkt.
Ja, wir haben schon eine Flasche letzte Woche vernichtet.
Das war das Anycast-Getränk der Woche. Didim, dim, didim, dim.
Kann man überhaupt noch heute eine Folge?
Nee, Dennis ist doch schon wieder im Urlaub.
Ja, kann er noch aus dem Urlaub podcasten.
Es fehlt noch es gibt noch eine Folge aus irgendwo Tirol oder Bayern oder sowas.
Aus dem Allgäu, dachte ich.
Ach ja, aus dem Allgäu, das war's. Mir fehlt die Region nicht.
Tirol, Bayern, Allgäu.
Irgendwas mit Klagen halt.
Tirol liegt noch nicht mal in Deutschland.
Ja, ich sagte ja auch Tirol oder Bayern. Es war ein Oder, keine Und-Verknüpfung.
Ach so.
Nicht Tirol in Bayern.
Österreich, das Tor zum Balkan.
Dann müssen wir eben jetzt NDR1 Niedersachsen mit Michael Thürnau im Anycast in den Kultpass-Autics machen. Was sagen denn die Euro-Zahlen, die Euro-Jackpot-Zahlen, Christopher?
Gar nichts aktuell. Ich glaube, Jackpot fällt aus.
Keine Euro-Jackpot-Zahlen?
Alles null, würde ich sagen. Ich würde sagen,
ich glaube, die Null ist nicht dabei.
Tippt jeder mal auf, kann man reinfahren.
Geht's nicht erst bei der 1 los?
Es gibt immer ein Freifeld. Ich tippe immer nur in die drei Felder.
Man darf 5 Zahlen aus den ausgewählten Zahlen und eine frei gewählte Zahl aus dem beliebigen Zahlensystem wählen.
Darf man sich noch eine ausdenken.
Oder V. Oder
römisch 5.
Pi.
Super. Oh ja, oh ja, so Konstanten, auch gut.
Die Superzahl ist Eulerzahl. Das ist nicht der Trick, wenn man sich eine neue Zahl ausdenkt, dann gewinnt man automatisch. Das ist wie beim Fußball, wo das Torwarttor doppelt zählt.
Erik, du klingst so gut diesmal. Hast du einen neuen Mikrofonständer?
Ich glaube, Erik ist gar nicht mehr da, deswegen klingt er so gut.
Doktor. Ja, ich habe ja das Ding kaputt gemacht. Es sitzt jetzt an einem anderen Tisch, der nicht so,
nicht so Tisch kaputt gemacht
ist.
Nein, das Ding.
Achso.
Ich stelle mir gerade Erik vor, wie er wie so ein Ninja auf seinen Tisch springt und den kaputt macht. Nein, hervorragend.
Nee, ich hatte ja das Mikrofon zerbrochen.
Ah,
ja, das
aus der Halterung.
Ja, so war's.
Und jetzt hast du eine neue Halterung gebaut, oder was?
Ja. Das war ja schon das letzte Mal, aber das letzte Mal war ich auf dem leichteren Tisch.
Ja, da hat alles immer so ein bisschen nachgevibriert, wenn du geredet hast.
Ja.
Ja. Letzte Aufnahme heute oder letzte Kultpass-Aufnahme aus dieser Wohnung, richtig, Erik?
Aus dieser Wohnung?
Aus Eriks dieser Wohnung.
Ich dachte, ich hätte was verpasst.
Nee, das kann sein, dass das nächste Mal auch noch ist. Ich habe dann einen Monat zum Umziehen.
Ah, okay. Also vielleicht.
Ab August.
Vielleicht
Ab Ende August.
Letzte Aufnahme.
Verlässt du jetzt also deine Studentenbude?
Ja.
Oder ist das neue auch studentenmäßig?
Nee.
Das ist richtig mit.
Eine richtige Wohnung mit Küche und so.
5-Zimmer-Küche, so.
Wohngesellschaftswohnung.
Sehr gut, sehr gut. Das sind die besten Vermieter, sagt man.
Spannend.
Mit extra abgetrennter Küche, genau.
Edel.
Wo man nicht wenn man spritzt beim Tomatensoße kochen, das direkt auf dem Schreibtisch und auf dem Bettlaken hat.
Nee, das hier. So ist das ja auch nicht, aber man hat halt nicht den ganzen Essengeruch die ganze Zeit und so.
Denn noch nicht mal wir haben eine abgetrennte Küche.
Ja, aber wir wollen auch keine abgetrennte Küche. Und es sind schon 3-4 Laufmeter zwischen Herd und, wie heißt das Ding, Couch?
Für die Leute zu Hause, Becky hat einfach nur so zugenickt, weil das bei Podcasts wirkt, dieses Nicken.
Oh Mann.
Immer wenn du nickst, musst du dazu ein Geräusch machen.
Ich glaube, der Federweiße wirkt schon.
Der Federweiße. Hm.
Was ja noch so eine Kategorie ist im Anycast, ist ja das im Anycast Michael Thürnauer Segment ist ja das Cancel-Barometer und da hätte ich was dafür.
Ja.
Matt Walsh nämlich. Kennt ihr den? Habt ihr schon mal was von Matt Walsh gehört?
Ja, natürlich habe ich was von Matt Walsh gehört.
Aber für alle, die ihn nicht kennen, erzähl doch nochmal kurz.
Das ist so irgendwie so ein Alt-Right-YouTube-TikTok-Typ und Jesse Gender hat sich mit seiner tollen Dokumentation What is a Woman auseinandergesetzt in 1,5 bis 2 Stunden und hat da mal so auseinandergenommen, was er da für einen Quatsch fabriziert und was er da so für krude Theorien aufstellt und das ist echt gruselig.
Aber das ist ja jemand, den man vom Prinzip schon canceln würde. Der muss gar nicht mehr noch irgendwelche speziellen Einzelleistungen bringen, um gecancelt zu werden, sondern sein Lebenswerk ist schon cancelbar genug.
Ja, ich kannte den davor halt nicht,
echt
bevor
nicht,
Jesse den aufgegriffen hat. Ich hatte ihn schon ein paar Mal davor besprochen, aber vor ihr kannte ich ihn nicht.
Das erklärt auch, warum du behauptet hättest, dass Ben Shapiro Dead Andy ja erfunden hätte hier in unserem Dokument.
Christopher hat es schon geändert. Du hattest aus dem Titel vom Video, wo es ja heißt, dass sie on Ben Shapiro reden, hattest du dich scheinbar freudmäßig verschrieben und hast geschrieben, Jesse Gender hat Ben Shapiro, Erfinder von Dead Andy, zum Interview zu Gast. Christopher, so, Moment, wer hat behauptet, Ben Shapiro sei der Erfinder von Dead India? Das kann doch nicht sein.
Oh. Ja, aber ich habe das Interview auch zu Teilen geschaut, aber da können wir später noch drüber reden, wie wir das fanden.
Richtig, das kommt ja dann
im Hauptteil dieser Sendung.
Im Feedbacki. Wer will denn heute die Themeneinführung machen? Wer hat letztes Mal die Themeneinführung gemacht?
Das weiß ich doch nicht mehr.
Du oder Erik?
Ich glaube Erik.
Oder ich? Weil keine Feedbacki war?
Ich glaube, du warst, ja,
haben wir nicht noch das alte Dokument?
Ja, warte, egal, ich gucke mal nach. KP.
Ja, genau. Und der verrückteste Ausschnitt aus dieser tollen Doku ist, da hat er so einen Genderforscher tatsächlich, der wirklich eine ausführliche und, wie Jesse meinte, ja, gute Antwort geben würde, aber da schneidet er dann halt so eine komische Musik dahinter und schneidet das so überblendend und halt um die Zeit zu überbrücken, um zu zeigen, ja, da gibt ja bloß so eine lang gewundene Antwort, ohne wirklich was zu sagen und alles sehr komisch, diese Doku. Und auch scheinbar hat er sehr viele Leute unter False Pretense da eingeladen. Also da hat er sich irgendwie einen Organisationsnamen ausgedacht, das so klingen würde, als wären die wirklich progressiv und so, und hat die darüber nur zum Interview gekriegt und dann waren die da ganz schockiert, dass da dieser Alt-Right-Typ da steht und ganz komische Fragen stellt.
Mann.
Ja, ist sie nicht darauf aufmerksam geworden, weil sie auch dafür angefragt wurde?
Stimmt.
Ich meine, mich dazu erinnern.
Ich glaube, sie wurde tatsächlich auch dafür angefragt und dann, ja, aber ich glaube, von der Doku hätte sie so oder so mitgekriegt.
Ja, das stimmt natürlich, aber dadurch hatte sie schon länger auf dem Radar.
Wer möchte denn jetzt heute die Themeneinführung machen? Wir haben nicht aufgeschrieben, wer nicht letztes
wer
Mal.
Wer ist denn unser Space-Konnoisseur? Christopher.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, dann mache ich die Einführung.
Du Space-Konnoisseur, du
Konosser.
Ist das jetzt die deutsche Aussprache? Ja, oder wie bei diesen TikTok-Videos? Hm? Die mit der richtigen Aussprache.
Du meinst Lux an Wunder?
Ist das, ja. Ich kenne das nur als die TikTok-Videos, die du mir zeigst.
Ja, Lux an Wunder ist doch älter als TikTok.
Ja, ich habe Lux an Wunder das erste Mal gehört im Zusammenhang mit WTFM.
Echt?
Ja, ich kannte den Namen
Wunder
vorher
nicht.
Lux an
Wunder kenne ich schon ewig.
Du bist halt jünger als ich. Das ist wahrscheinlich deine Generation.
Das stimmt natürlich.
Oder? Luxan ist doch bestimmt eher dein Alter als
ich
mein
glaub,
Alter.
Ich glaube, das ist keine Person. Das ist ein Kollektiv.
Ach wirklich? Ich dachte, Luxan Wunder wäre Gründerperson dieses Kollektivs.
Ich glaube, es gibt keine Person, die Luxan Wunder heißt.
Interessant.
Wer nennt denn sein Kind Luxan?
Keine Ahnung, es könnte ja ein Künstlername sein.
Ja, okay.
Ja, so. Oder so ein Name, den so Promi-Eltern ihren Promi-Kindern geben.
Ja, also ich finde jetzt so abgefahren ist die Idee nicht.
Aber so wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe nur versucht, dich an meinem Kopf-Innenleben teilhaben zu lassen.
Ja, da kann ich in Zukunft auch drauf verzichten, ehrlich gesagt.
Hallo?
Guten Tag. So, bevor die Stimmung noch weiter besser wird.
Warte. Machst du den Podcast groß, Christopher? Du hast da was aufgeschrieben.
Ja, ich hatte mal, da kein Vorschlag aus der Bevölkerung kam, habe ich gedacht, da greife ich mal die Gunst der Stunde.
Du hast schon lange keinen mehr gemacht.
Ja.
Du kannst es ja verknüpfen mit der Tatsache, dass bald diese neue Serie kommt.
Ja.
Sehr gut.
Ah, geht's um Silmarillion.
Ja, mit der Maria, deswegen heißt das Silmaria.
Und natürlich als Sprachwissenschaftlerin
als historische Sprachwissenschaftlerin
in Deutschland ist sie gut bekannt mit einem gewissen Herrn Linnemeyer.
Als historische Sprachwissenschaftlerin, also bei historischer Sprachwissenschaftlerin hätte ich jetzt an eine Sprachwissenschaftlerin gedacht, die irgendwann mal gelebt hat.
Ach so, nein, jemand, der sich
oder
historisch mit der Sprache auseinandersetzt.
Linguist, genau, also sie macht sowas wie Jan, so alt. Nord-Süd-Gälisch, Französisch.
Sie macht sowas wie Jan. Alt-Nord.
Es ist alt
Jan
und im Norden.
Alt-Nord.
Alt-Nord. Grüße gehen raus.
So eine schöne Bio. Alt-Nord.
Alt-Nord-Linguist.
Laut Vanilla Chief, Alt-Nord.
Aber Jan hat ja schon die perfekte Bio.
Jemand, der dich an seinen Eid erinnert? An deinen Eid erinnert?
Ja, an seinen Eid erinnert.
Das wäre auch eine gute Bio.
So.
Da muss ich jetzt erstmal noch mal kurz gucken, was er als Bio hat.
Jemand, der dich an sein Eid erinnert.
Jemand, der dich an deinen Eid erinnert.
Ist das nicht auch was aus Herr der Ringe? Hier als Aragorn bei dem einen König ist und sagt, ich bin hier, um dich an deinen Eid zu erinnern.
Du bist der, der Herr der Ringe nur als Memeable-Snack-Content kennt.
Jemand, der euch an euren Eid erinnert.
Ja, genau, deswegen ist es halt Pluralis Majestatis.
Mit großen euch und euren.
Ja. Ja, ich bin jetzt, ich mache mein Fantasy Deep Dive, geht weiter. Ich bin so, ich weiß es, dass der Witcher ein Witcher ist.
Das wollte ich gerade sagen, das erzählst du uns ja später bei, dann sowohl beim Podcast-Tipp als auch beim, beim Kulturpick.
Wie beim Podcast-Tipp?
Podcast-Gruß.
Da geht's nicht um den Witcher.
Nee, aber um dein Fantasy Deep Dive.
Ja, aber das ist ja getrennte Schienen sozusagen. Ich habe das ja für einen Running Gag gehalten, dass der Witcher immer sagt, I'm a Witcher. Wenn er irgendwas argumentieren will, sagt er einfach, I'm a Witcher und deswegen kann ich das und das nicht tun oder deswegen mache ich das und das. Aber es passiert halt wirklich, dass er pro Geschichte 5-mal die Leute dran erinnert, I'm a Witcher. Und dann sagt, und dann kommen so Leute und sagen, bist du ein Witcher? Als hätte er es nicht schon 3-mal im Raum erwähnt, dass er Witcher ist.
Gott.
So ein bisschen wie, ich bin Pirat. Gut.
Solle mal loslegen, solle mal sie reinlassen.
Gut, ich möchte dir eine Chance geben.
Gut, ich möchte dir eine Chance geben.
Ich stecke das Huhn ein.
Wow, hast du gerade erkannt, dass das Sam-Content war?
Du hattest die Sam-Stimme.
Ja. Danke.
Ja. Pirat, Pirat, Pirat.